Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
Mit einem norddeutschen Servus begrüße ich euch heute zur dritten Folge zu Eigentlich Alles. Wir sind Norbert, hallo, und Dennis.
Hallo, moin.
Ja, das war richtig norddeutsch. Und heute haben wir was ganz Besonderes, nämlich einen ganz, ganz tollen Gast, und zwar den Torge. Hallo, Torge.
Ja, moin, Norbert.
Torge und ich kennen uns schon ein bisschen länger, meistens über, also hauptsächlich über Social Medias und so. Wir haben uns sogar einmal live getroffen, war sehr toll, zwar sehr kurz, aber sehr toll. Und wir haben uns schon immer sehr über Musik ausgetauscht und haben schon gemerkt, dass wir auch einen ähnlichen Riecher für Musik haben oder ähnliches Gefühl für Musik haben. Und da habe ich gedacht, komm, laden wir einfach mal einen guten Mann. Und jetzt sitzt er hier und Torge ist seit neuestem großer Podcaster, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Er war früher schon Podcaster und YouTuber mit Neusiv. Da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen zu Neusiv. Und er ist freiberuflicher Journalist aus Hamburg, nicht? Du kommst aus Hamburg.
Korrekt, also ich bin in Cuxhaven geboren, aber jetzt seit 5, 6 Jahren wohne ich in Hamburg, also fast der nächstliegenden größeren Stadt neben Bremen.
Gefällt's dir da?
In Hamburg auf jeden Fall. Also das war dann auch eigentlich schon immer als Jugendlicher dann die erste Adresse natürlich, ne? Dass man gesagt hat, wenn man irgendwie, ja, keine Ahnung, jung ist und auf Musik steht, dann ist einfach auch Hamburg die Stadt gewesen. Und dann war dann natürlich auch der Traum groß, irgendwann da zu landen. Und für mich hat's geklappt. Da bin ich auch sehr dankbar und glücklich drüber.
Cool. Ja, und ich habe ja schon Neusiv angesprochen. Das ist ein Musik Format, was du mit Freunden zusammen gemacht hast. Erzähl mal ganz kurz bloß drüber.
Jo, das mache ich sehr gerne. Das ist jetzt nämlich auch schon fast genau 10 Jahre her, dass ich einen Blog gestartet habe, einen Musikblog. Das war damals inspiriert von einem Kumpel, der über Technik geschrieben hat. Und damals war das dann alles noch, ja, aufregend und neu. Und dann habe ich gesagt, ich finde das eigentlich ganz cool, was zu schreiben und ins Netz zu stellen, aber dann halt eben mit dem Thema, was mich begeistert. Und das war dann eben die Musik. Und das ist dann ein bisschen eskaliert, vor allem als ich dann nach Hamburg gekommen bin, dass man dann hier auch Leute kennengelernt hat, die auf Musik stehen und auf Konzerte gehen. Und dann ab 2015, 16 waren wir echt ein großes Team, also teilweise irgendwie 9 aktive Autoren, glaube ich, plus eben ein Videoteam, was aber in Hannover angesiedelt war. Ja, und für Neusiv haben wir eben hauptsächlich diesen Musikblog gehabt, wo wir über Platten geschrieben haben, wo wir über Konzerte berichtet haben, meistens eben in Hamburg und Festivals, sind teilweise sogar eben auch irgendwie ins Ausland gegangen für Festivalberichterstattung, Roskilde oder so, haben dann Kollegen abgedeckt. Das waren dann so die Highlights, so, ne? Und dann haben wir eben auch einen Podcast gemacht nebenbei mit knapp 30 Folgen. Und YouTube war natürlich auch so ein Ding, dass wir gesagt haben, ey, das wäre doch eigentlich mal geil, wenn wir irgendwie Video-Interviews und Sessions haben mit Musikern. Und dann hat auch das geklappt, dass wir dann irgendwie, ja, eben auf Festivals waren, da berichtet haben und dann eben einige coole Künstler interviewen durften. So. Und das haben wir bis, ja, quasi fast bis Corona dann gemacht. So, weil ab da haben wir das erstmal, das Projekt pausiert quasi Ende 2019 schon. Genau, und das liegt jetzt gerade so ein bisschen auf Pause, aber das hat mich sehr lange begleitet auf jeden Fall.
Aber das heißt jetzt, dass es noch nicht ganz gestorben ist, das Projekt?
Nee, also man muss sagen, dass das natürlich einfacher war, so ein Projekt zu nicht nur zu führen, sondern auch mitzuwirken, als man eben noch zum größten Teil aus Studenten bestand, die irgendwie, ja, studiert haben und dann irgendwie in ihrer Freizeit Bock hatten, irgendwie sich der Musik anders zu widmen. Was man jetzt sagen muss, ist, dass die meisten unserer Autoren und Autorinnen tatsächlich selber jetzt in der Musikbranche gelandet sind. Sprich, wir haben Leute, die arbeiten bei Carsten Janke und FKP Scorpio und anderen ja, musiknahen Feldern wie Promo, PR oder ich eben mit meiner Radio-Geschichte mittlerweile. Das ist halt auch so ein Ding, dass wenn du dann eh schon den ganzen Tag mit Musik zu tun hast, dann lässt irgendwann dieser Durst nach, irgendwie sich auch im Feierabend noch weiter mit Musik zu beschäftigen und nochmal 2 Stunden irgendwelche Platten zu rezensieren. So, ne? Und dann die Luft so ein bisschen raus und dann haben wir gesagt, so, okay, wir machen erstmal Pause. Dann kam halt Corona und dann war das eigentlich ja der beste Cut, den wir haben konnten. Und ja, kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen, ob ein neues EP wiederkommt, wenn es wiederkommt, in welcher Form, ob ich das dann irgendwie alleine mache, ob sich wieder ein paar Leute finden. Das ist alles gerade eher noch sehr, ja, hinter den Sternen steht das irgendwo.
Cool, aber man kann sich alles nochmal nachhören und angucken.
Genau, also die Seite ist noch online und auch der Podcast ist sogar noch online, auch wenn der wirklich schon jetzt fast 5 Jahre alt ist. Aber auf YouTube findet man immer noch Sessions mit und Interviews mit wirklich ganz coolen Künstlern von Indie bis hin zu Wolfmother, Biffy Clyro, Boyz II Fire in die Richtung. Findet man da ein paar coole Sachen auf jeden Fall noch, die man sich auch immer noch gut angucken kann.
Ich glaube, über euch habe ich Pictures entdeckt.
Das kann gut sein.
Ja, ja. Weil ich bin ja, kurz aus, Pictures sind zur Hälfte Union Youth und Union Youth waren zu 3/4 die Band Jonas. Googelt das alles mal und dann macht sehr viel Spaß.
Ich versuche es auszurechnen, wie viele Leute das jetzt sind, aber keine Ahnung. Irgendwie 6,5 oder so habe ich ausgerechnet.
Nee, aber das war so ein bisschen, also man kann es kurz runterbrechen. Jonas ist so eine Ende der 90er Grunge angehauchte Band, die von Tokotronic gesigned wurden, weil sie halt eine Kassette beim Konzert auf die Bühne geworfen haben. Aus der Band wurde dann Union Youth und über Union Youth gibt es eine sehr interessante Doku auf dem NDR, ist das, glaube ich? Ich glaube, NDR ist das, ja. Oder WDR, bin ich mir gerade unsicher. Aber einfach googeln, Union Youth Doku ist überall verfügbar für frei. Und die haben sich dann aufgelöst, weil sie halt komplett zerstört wurden von der Plattenindustrie und von sich selbst, von Drogen, allem Möglichen. Und dann hat sich dann die Pictures Band gegründet und die sind auch sehr toll, aber das ist halt ganz andere Musik jetzt mittlerweile. Lo-Fi-Indie, würde ich fast behaupten. So.
Mhm. Okay.
Aber nett. Und ich habe es ja erst auch schon angesprochen, der Torge ist auch Podcaster mittlerweile mit dem Podcast Rollen mit den Besten. Ist das eigentlich angelehnt an einem Haftbefehl-Song?
Könnte man meinen, einige vermuten das, aber bei uns bedeutet das tatsächlich, dass es ja eben bei Pen and Paper darum geht, Würfel zu rollen und wir machen das eben mit unseren besten Freunden.
Ja, und da hast du schon vorweggenommen, um was es da im ganzen Podcast geht, um Pen and Paper.
Richtig.
Und erzähl mal ganz kurz ein bisschen drüber, weil es ist ja schon ein interessanteres Konzept der ganzen Geschichte.
Jo, also das hat bei mir tatsächlich auch erst letztes Jahr angefangen, dass ich eben einen Kumpel habe, der das schon seit 15 Jahren macht. Und ich habe mit Pen and Paper selber auch noch keine wirklichen Berührungspunkte gehabt. Habe das auch immer in eine sehr nerdige Schublade einfach abgesteckt quasi und dann war das für mich auch gut und man hat das dann irgendwie mal bei Big Bang Theory oder Stranger Things irgendwie gesehen und dann wusste man, okay, die spielen Dungeons and Dragons und das ist irgendwie halt so ein Pen-and-Paper-Ding und dann hörte das aber auch schon für mich auf. Ja, aber dann hat mich eben mein Kumpel Flo in dieses Thema entführt und ich war relativ schnell hin und weg. So, das hat super viel Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, als jemand, der eben eh schon veranlagt ist, irgendwie als Podcast-Hörer und eigentlich auch gerne Podcast-Macher, hey, lass doch da mal irgendwie ein Thema draus machen. Weil ich gemerkt habe, dass das Gatekeeping schon sehr krass war, was zumindest viele Podcasts anging. Das heißt, wenn du irgendwie guckst nach einem Pen-and-Paper-Podcast, dann fängt das selbst in der ersten Folge an mit super vielen Fachbegriffen und Fremdwörtern und du kommst einfach nicht rein, wenn du nicht eh schon in diesem Kosmos zu Hause bist. Und dann haben wir uns gesagt, so hey, wir machen einfach mal so ein Projekt, was sich vor allem eben auch an Einsteiger richtet, wie mich eben, die keinen Plan haben, und nehmen die dann so ein bisschen an die Hand. Also wie dann eben mein Kumpel mir das erklärt, wird das eben dann auch den Hörern erklärt, während wir die Mikros laufen lassen. Ja, und das damit haben wir Ende letztes Jahr angefangen, das Konzept uns so ein bisschen zu überlegen und sind dann jetzt, hatten ein paar Folgen vorproduziert und sind jetzt im März gestartet und haben jetzt mittlerweile stand jetzt 6 Folgen draußen oder 7. Jo, und das machen wir.
Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich krieg's immer so ein bisschen über Social Media mit, eure Followerschaft wächst ja wirklich. Ihr habt ja irgendwie schon 250 Follower auf Instagram und so und wir tümpeln irgendwann bei 50 rum. Eigentlich schade.
Und, ja, man muss halt auch so ein bisschen
Social Media. Das, wo wir schon ein Bild gepostet haben.
Ich wollte ja gerade sagen, ihr habt erst ein Bild gepostet, was erwartest du?
Aber das will ich auch so behalten. Ich will einfach nur Stories posten. Ich will keine Bilder mehr posten.
Nee, dann poste ich Bilder.
Na, mach das doch, du hast den Zugang, mach
ja, das doch. Ja, ich weiß, einfach. Das war auch kein Vorwurf. Ich habe nur gerade entschieden, dass ich das jetzt angehe.
Okay, interner hier klären, sehr schön. Jetzt hast du natürlich auch ein Konzept gebracht, verdammt. Egal.
Alles ja, gut, und, aber ich lade dich gerne mal ein, irgendwann mitzuspielen, wenn du Bock hast.
Weil ich halt absoluter Ich hab mit Freunden schon mal Pen and Paper gespielt, zwei Runden. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es wirkte zwar so, ich kann bei sowas ist immer sehr gut schauspielern. Ich habe aber nichts verstanden, absolut gar nichts. Ich habe da gesessen, wie so die Kuh vorm neuen Scheunentor, ja, mit irgendwelchen Punkten und irgendwelchen Würfeln da, und ich stand wirklich, ich habe wirklich nichts
gerafft. Es ist ja auch wirklich,
ich habe Wein getrunken und mich gefreut die ganze Zeit.
Es ist ja wirklich abschreckend, wenn du dir irgendwie so ein Regelbuch anguckst, was 650 Seiten hat, und du weißt, das ist nur das erste von dreien. So, das, also das ist halt schon schlimm. Aber wie gesagt, dafür gibt's, da mache ich nochmal gerne Eigenwerbung, Rollen mit den Besten. Wer sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen möchte, kann da gerne mal reinhören.
Wir verlinken das in den Shownotes auf jeden Fall. Ich weiß nämlich, wie das jetzt geht. Und mit jeder Folge lerne ich mal ein Stück mehr. Und aber wie gesagt, durch das neue Sieb und ganze Dinge hast du schon durchklingen lassen, bist auch ein sehr musikverrückter Mensch wie wir. Und deshalb haben wir dich ja eingeladen. Wir hatten eigentlich mal, ich hatte mein ursprüngliches Thema oder ursprüngliche Idee einmal komplett über Bord geworfen. Und mach einfach eine normale Folge mit dir, und wir stürzen uns gleich mal in die ganze Geschehen rein, und zwar mit was relativ Aktuellem. Und Dennis, willst du mal was dazu sagen, zu der ganzen Club-Szenen-Geschichte? Da kannst du dich besser aus als ich.
Ach so, ja, das wird den Hamburger auch, ne, freuen ist das falsche Wort, weil es eigentlich genau das Gegenteil ist. Und zwar, wir haben ja letztes Mal schon berichtet, dass die Clubs, die Große Freiheit und das Docks sich ja dadurch ausgezeichnet haben, dass sie zwischendurch sehr verdächtig rechte, reichsbürgerliche, Corona-leugnende Posts an ihre Wände gebracht haben, und das mit, also, dass man es von außen sehen konnte, und haben sich dann da jetzt mit dem, im Endeffekt haben sie gesagt, der ist ja Meinungsfreiheit, also wir lassen alles frei, wir zensieren keine Meinung, und haben dann da so einen relativ halbgaren Post rausgelassen, ich glaube direkt nach unserer letzten Folge. Also wir haben da doch ein bisschen Öffentlichkeitsdruck produziert. Und dieses Mal sind sie andersrum rangegangen, weil sie haben jetzt diese Woche, das haben die Freunde von Audiolied gepostet, bei denen ist jetzt eine Anzeige reingeflattert, worin eine Anwältin der Clubs, die für Meinungsfreiheit stehen, die doch bitte gebeten hat, gewisse Dinge nicht mehr zu sagen, weil das nämlich irgendwie verleumdend wäre, und es gibt halt eine Anzeige, und ja, die Freunde von Audiolied haben einen relativ langen Post dazu gemacht, und ja, damit kann man jetzt dann wirklich endgültig sagen, da haben sie dann jetzt auch wirklich keinen Ausweg mehr, also die Große Freiheit und das Docks haben sich damit nochmal zusätzlich ins Knie geschossen, weil es war bis dahin schon dumm, das war jetzt wirklich keine besonders kluger Move, um da irgendwie was an seiner Reputation zu schrauben, sondern hat es nur noch schlimmer gemacht.
Wie ist denn das bei euch in Hamburg so angekommen? Also generell.
Natürlich nicht so gut. Ich meine, das hat ja schon letzten Sommer angefangen, als es eben losging mit diesen ganzen Plakaten vor dem Docks. Da fing das eben schon zumindest in meinem Dunstkreis so an, gerade eben bei den ganzen Leuten eben aus dem Musikbusiness hier, also von denen das natürlich keiner geil fand, ne? Und alle irgendwie gesagt haben, sag mal, spinnt ihr irgendwie? Und dann ist das ja alles so ein bisschen untergegangen irgendwie so. Und jetzt ist es ja auch dann eben kürzlich vor ein paar Wochen dann eben wieder nochmal weiter, noch ein bisschen hitziger geworden, die Diskussion so, ne? Und dann eben auch mit der Großen Freiheit da im Boot irgendwie. Und mit diesem, ich steck da auch nicht ganz drin, mit diesem gemeinsamen Geschäftsführer, den die da irgendwo Kiel oder Flensburg oder irgendwas haben. Ich bin da nicht mehr so ganz drin, aber
ich meine, es müsste Kiel sein, denn in Kiel ist auch ein Club betroffen, den kennt halt nur kein Mensch.
Ja, genau. Ich glaube, dass das irgendwie alles irgendwie so zu einem Typen oder zu einem so einem Verbund irgendwie gehört. Aber natürlich, das fand hier halt keiner toll, ne? Und umso schöner fand ich das dann selber auch zu sehen, dass sich da eben viele Bands und Clubs eben auch da so gegen positioniert haben, so öffentlich, ne? Weil das natürlich schon ein ordentliches Zeichen gesetzt hat auf jeden Fall. Und ja, ich habe den Post von Audiolied und Lars Leverenz auch gesehen, und da dachte ich auch nur so, ja geil, so, das ist einfach auch für die natürlich ein gefundenes Fressen, und ich bin halt auch dann gespannt, wie das aus und weitergeht, und vor allem, wenn irgendwann dieses ganze Corona-Ding vorbei ist, wie dann das Docks und die Große Freiheit dastehen werden, ob denn da vielleicht ein Besitzerwechsel stattfindet und dann deswegen das alles wieder okay ist, oder ob es irgendwie so bleibt und die Bands nicht kommen. Keine Ahnung, bin gespannt.
Also ich bin mir relativ sicher, wenn das jetzt so bleibt, Status quo ist, dann wird das Ding einfach nach einer gewissen Zeit sterben, beide Clubs. Und ja, selbst wenn jetzt wenn sie sich sagen würden, okay, wir haben einfach komplette Scheiße gebaut und vielleicht ein bisschen reflektiert an die ganze Sache rangehen, kann ja passieren, und ein neuer Besitzer da oder Besitzerin da ist, selbst dann ist die Reputation erstmal von den Dingern weg, so ein bisschen.
Ja, absolut. Aber was man halt eben nicht vergessen darf, ist, dass das beides eigentlich unfassbar wichtige Clubs sind auf dem Kiez, ne? Also ich meine, das sind die beiden größten Läden so und große Freiheit ist dann und das Dock sind dann eben die Einrichtungen, die nochmal eben die Bands beherbergen, die eigentlich zu groß für die kleinen Clubs sind, aber auch nicht groß genug für irgendwie die Sporthalle oder die Barclaycard Arena. Das ist dann schon bitter, gerade wenn man dann auch jetzt wieder Richtung Reeperbahn-Festival schielt, wo man noch nicht weiß, ob das dieses Jahr stattfinden kann wieder oder wie sie das machen werden. Aber ja, das ist schon hart.
Ist halt auch bitter, weil also gerade mit der großen Freiheit verbinde ich halt auch so viele tolle Konzerte, die ich da hatte. Und es ist halt jammerschade, dass die sich da so scheiße anstellen. Und ich habe heute mit einem Bekannten getwittert darüber, der halt auch sagte, dass im Endeffekt seine ganze jugendliche Früherziehung, was Musik angeht, da gelaufen ist. Und für den ist es halt so, der Kaiserkeller und alles, das war halt irre wichtig für ihn. Und jetzt ist es halt erstmal weg. Weil er sagt auch, unter den Umständen gehe ich da nicht mehr hin. Und ja, richtig scheiße.
Ja, das sind auch so zwei Clubs, die du immer liest, wenn sie irgendwelche Tour-Announcements für Deutschland machst. Die liest du eigentlich immer, eine von den beiden. Wenn eine gewisse Band eine gewisse Größe oder kleine hat, wie man auch mal sehen will. Und deshalb ist es ja wirklich schade, wenn du halt, es gibt halt wirklich so, ist genauso wie Gloria in Köln oder so, das sind halt so Institutionen oder also SO36 in Berlin, die einfach, das kannst du nicht mehr schönreden, dass die sowas machen. Und gibt es halt in Hamburg, wird es da Alternativen geben? Clubmäßig? Von der Größe und von der Lokalität?
Das ist ja eben das Problem auf dem Kiez, so, ne? Also der Platz ist ja auch irgendwie rar. Viele Clubs haben ja auch generell Probleme mit den Vermietern, so, ne? Ich sage jetzt mal irgendwie, bestes Beispiel irgendwie ist das Molotow, was irgendwie umziehen musste vor ein paar Jahren, als die SO-Häuser da eingekracht sind. Und ich weiß eben selber gerade gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ob sie da bleiben, ob sie da dann jetzt nochmal wieder umziehen.
Ich glaube, sie renovieren gerade. Das ist ein bisschen
undurchsichtig. Ja.
Also, hattet ihr nicht sogar eine Folge bei Neusiv über den letzten Abend im Molotow? Ich glaube, da war irgendwas ist mir gerade im Kopf so ein bisschen. Aber
kann sein. Ich war auf jeden Fall nicht auf dem Konzert, aber behandelt haben.
Dieser Fotograf, mit dem du was gemacht hast und den gerade einen Namen vergessen.
Charles
Engelken. Ja, genau.
Ja, der ist Konzertfotograf.
Ja. Und der hat dann ein bisschen was. Nee, wir müssen jetzt nicht lange in die Länge ziehen, aber wir hoffen mal, dass das nicht noch weitere Clubs sich da anschließen an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, jetzt werden ganz, ganz viele, ich sage mal 99%, sich denken, egal ob wir das so denken oder nicht, aber wir halten einfach mal die Schnauze. Weil
ja. Ich glaube, das war einfach auch ein großer Arschtritt gegenüber vielen anderen Clubs, weil man eben auch sowas gerade in Hamburg eigentlich nicht erwartet und gerade von diesen Clubs auch nicht so erwartet hat. Und das macht es irgendwie noch so ein bisschen doller irgendwie so, ne?
Und ich als Ostdeutscher muss ich ja ein bisschen danken, dass wir nicht wieder mal in die Bresche gesprungen sind für die ganze Scheiße. deshalb eigentlich danke. Aber nee, trotzdem ist es scheiße. Ohne Frage. Aber weil du erst das Reeperbahn-Festival angesprochen hast, da kann ich jetzt eine schöne Überleitung bauen, nämlich zum nächsten Thema, was gestern geleakt wurde. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ich habe es, glaube ich, geschickt erst, dass das nämlich der Summer Breeze ein 105-seitiges Konzept erarbeitet hat mit der TU Aalen und dann noch so 2-3 Universitäten und sowas über ein Festival, Summer Breeze Festival, wo 40.000 Leute hingehen können. Und im Prinzip ist es der Kern der ganzen Geschichte testen. Die wollen halt davor testen, da während testen, danach testen und testen, testen, testen. Finde ich alles schön. Ich finde es auch mal schön, dass man mal jemand in die Richtung was macht. Ich finde es bloß ein bisschen, erstmal 40.000 Leute finde ich viel zu viel für so einen Versuch. Das unter einem Hut zu kriegen, finde ich logistisch schon sehr hart. Und zweitens, was ist denn, wenn der Fall eintritt, dass jemand positiv ist? Sondern 40.000 Leute plötzlich auf einmal in Quarantäne rennen oder was? Deshalb, weiß ich nicht, ob das so eine kluge Entscheidung ist. Was meint ihr, Dennis? Was sagst du dazu?
Ich, Ich habe jetzt mir, also das ganze Konzept kann man, glaube ich, noch nirgendwo lesen. Ich habe halt nur so einen kleinen Ausschnitt davon gesehen. Es geht dann halt auch darum, dass mit den Tickets sozusagen auch die Tests verbunden werden, dass man immer die Ergebnisse von Tests zu gewissen Tickets zuordnen kann. Das heißt, wahrscheinlich wird es dann so laufen, wenn irgendwann irgendwo wer positiv ist, dann wird geguckt, okay, welche Konzerte hat er auf diesem Festival besucht? Und ihr geht jetzt alle ganz schnell in Quarantäne und bleibt da oder fahrt sofort nach Hause, irgendwie sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, weil, aber die müssen halt ja im Endeffekt so harte Prinzipien durchsetzen, sonst, ja, wenn da einmal was schief geht, dann ist die ganze Branche erstmal richtig bedient, weil dann haben sie genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollten. Und ich weiß halt nicht, wie geil das ist, wenn du dann irgendwie, du willst nur mal ganz kurz bei einem Konzert reingucken und läufst jetzt gerade zu dem Zeitpunkt rein, wo auch jemand drin ist, der positiv gewesen ist, dann wird alles beendet. Also ich find's auch kritisch. Ich find 40.000 auch viel zu groß. Das kam, hätte man, glaube ich, geschickter so langsam steigern können. Ja, muss man gucken. Es wird aber auf jeden Fall spannend. Wenn es funktioniert, könnte es echt ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.
Das ist richtig. Torgo, deine Meinung?
Ja, ich finde, also als erstes kann ich das aus Sicht eines jeden Veranstalters verstehen, wenn man irgendwie versucht, diese Branche wieder anzukurbeln. So, ich meine, hier in Hamburg, da werden auch gerade Sachen geplant. Erst waren jetzt für Mai Konzerte in der Barclaycard Arena geplant, die jetzt wieder in August geschoben worden sind, weil das eben noch so unklar ist, gerade alles. Die ersten Stadtpark-Konzerte haben ihre Termine und so. Aber eben klar, die großen Festivals, weiß man ja jetzt schon von den meisten, die haben ja abgesagt. Ne? Rock am Ring wird nicht stattfinden und so. Ja, und ich tue mich da auch tatsächlich ein bisschen schwer mit. So, ne? Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass du irgendwie sagst, wir müssen irgendwie wieder auch Geld verdienen und wir müssen gucken, wie wir das kreativ machen können. Und jetzt irgendwie alle Gäste auch dann mehrmals übers Wochenende zu testen, finde ich richtig mutig, weil ich weiß nicht, jeder von uns, der schon mal auf dem Festival war, der weiß, dass man da manchmal dann auch, wenn man Pech hat, irgendwie stundenlang irgendwie in der Schlange steht, zumindest bei den größeren Festivals. Und wenn man dann jetzt noch einen Test vorher macht und da eine Viertelstunde warten muss, bis das Ergebnis da ist, finde ich wirklich, also das ist schon eine Mammutaufgabe.
Und vor allem bei Festival ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, halt hoher Alkoholkonsum. Und das kannst du einfach damit nicht verbinden. Du kannst jetzt nicht irgendwie einen total druffen Typen irgendwie dorthin schicken und sagen, mach mal einen Test, der sich halt wahrscheinlich noch selber vollgekotzt hat. Das geht nicht. Da musst du ausreglementieren. Da musst du auch sagen, ey, Alkoholverbot auf dem Festival. Oder ja, ganz, ganz strikt oder so, keine Ahnung.
Und vor allem ist ja auch für viele so ein Festival ja nicht nur der, nicht nur die, also besteht nicht nur aus den Konzerten und sowas, sondern ja auch wirklich zum Teil aus dieser Anarchie, die auf so einem Campingplatz herrscht, ne? Und wenn du dann wirklich in alte Muster verfällst irgendwie so und da dich wirklich komplett daneben benimmst, ja, dann ist es halt wirklich schwierig. Du kannst halt nicht von allen erwarten, da sich irgendwie so super diszipliniert irgendwie dran zu halten, auch wenn das eigentlich Grundvoraussetzung ist aktuell.
Und das sind Metal-Fans. Metal-Fans trinken sehr viel.
Das ja, wobei ich war tatsächlich einmal auf dem Wacken, obwohl ich kein Metal höre. Und das war, wie man das immer auch so gerne sagt, dass der Ruf eilt voraus. Das war wirklich das netteste Festival, auf dem ich je war. So
muss man auch sagen. Auch viele Ältere auf Wacken sind. Wacken ist ja irgendwie, glaube ich, vom Altersdurchschnitt her ziemlich hoch.
Das mag sein, ja. Aber ja, ich bin da auch noch sehr kritisch gegenüber, ja.
Und gerade was du sagst, die Reglementierung, die ist dann vielleicht auf dem Festivalgelände eine Sache, aber wie sieht das dann auf dem Zeltplatz selbst aus? Weil was hilft's, wenn du halt auf dem Festivalgelände alles fein nachvollziehst, aber auf dem Campingplatz so Sodom und Gomorra ist? Weil machen wir uns nichts vor. Also auf normalen Festivals, auf denen ich war, würdest du es nicht schaffen, den Standard-Campingplatz irgendwie in kleine Parzellen aufzuteilen, in denen maximal 100 Leute wohnen, weil das geht halt über Tische und Bänke und kreuz und quer und dann hast du halt nichts gewonnen, wenn du sagst, so ja, wir wissen jetzt, wer es war, aber wir haben keine Ahnung, was der gemacht hat. Es muss jetzt jeder, der in diesem Gebiet war, in Quarantäne oder so.
Darum und vor allem musst du ja wahrscheinlich eine Security an der Hand haben, die ist ja dem fast so viel wie ein ganzes Festival füllen könnte an Leuten her, um das alles zu kontrollieren und zu überprüfen. Ja. Das ist halt, das finde ich halt super schwer. Ich bin da bei Torge und wahrscheinlich bei dir auch, Dennis, ein Schritt in die Richtung muss getan werden mittlerweile mal, aber der ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Ich weiß nicht, was bei diesem Mark Foster Ding oder was war das in Leipzig, Leipzig Arena, war ja auch mal vor ein paar Monaten so eine Mark Foster oder ich weiß gar nicht, oder Vincent Weiss oder irgendjemand sollte da spielen Da sollten irgendwie ein paar tausend Leute doch, aber es war ja auch so ein Ding, was in die Hose ging anscheinend. Und ja, werden wir sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es weitergeht, weil wir haben ja sicherlich alle drei langsam mal wieder Bock auf Konzerte. Hm, und ja, mal live zu sehen. Und aber wir hatten, das Thema können wir jetzt lange ausholen. Ich habe dazu noch so einen ganz, ganz kleinen Tipp, den ich heute so gesehen habe. Krachmocker TV auf YouTube, mag ich sehr gern. Ist mit Ernie, ein sehr, sehr toller Mensch, geht eigentlich fast nur um Metal. Und der hat mal so sich ein bisschen ausgekotzt über die Szene zurzeit, weil er auch ein bisschen in der Szene drin ist und viele Leute da kennt. Und guck dir das mal an, das ist wirklich sehr emotional. Und ich habe wirklich fast, mir liefen fast schon ein bisschen die Tränen runter, was wie krass der halt das beschrieben hat, wie gerade die Situation ist, was halt so Festivals und auch Plattenläden und so angeht. Naja. Anyway, wollen wir mal ein bisschen uplifting sein und zur Musik kommen, wo wir eigentlich hier sind. Und wir fangen wie immer, wenn es um Musik geht, mit unseren Release-Radar-Songs an. Weil wir heute zu dritt sind, haben wir ein bisschen mehr auf der Uhr als sonst. Aber das soll nicht heißen, dass es deswegen schlechter ist, sondern es ist auch sehr gute Musik dabei, sehr, sehr gute Musik sogar. Und ich würde einfach mal sagen, ich schmeiß immer mal einen Song in den Raum und ihr sagt was dazu. Oder wir sagen einfach was dazu. Und ich fange einfach mal mit Tees Uhlmann an, Club 27. Dennis, den hast du reingebracht, sag mal was dazu.
Es ist ein Tees Uhlmann Song, den Benjamin von Stuckrad Barre geschrieben hat. Und eigentlich sagt das schon alles, was man dazu sagen muss. Es ist ein Song über den Club 27, also sprich der Club der Künstler, die mit 27 gestorben sind. Und Tees Uhlmann stellt in diesem Song fest, er ist einfach zu alt, um früh zu sterben. Und es ist ein sehr schöner Song. Es ist Tees Uhlmann Song. Also ja. Punkt.
Und ich habe dir erst schon in einem Vorgespräch was gesagt, Dennis, und was mir nämlich aufgefallen ist bei Tees Uhlmann. Und zwar, Tees Uhlmann und Aki Bosse sind für mich eigentlich dieselbe Person, was Musik angeht.
Was?
Ja.
Never, Alter.
Doch.
Nein, guck,
so ein Quatsch. Hör dir mal den aktuellen Song von Aki Bosse an und hör dir mal Tees Uhlmann Song an. Das sind für mich fast, das sind von den Harmonien her extrem gleiche Songs, von den Gesangsmelodie sehr ähnliche. Klar, ist halt Deutsch-Pop im Prinzip, aber trotzdem. Und von der und die Stimmlage von Aki Bosse kommt der Stimmlage von Tees Uhlmann sehr nah ran. So, das war mein Plädoyer.
Ja, finde ich. Also, ich meine, klar, jeder darf seine Meinung haben. Ich finde das ein bisschen gewagt.
Ja, aber das ist schon ein Hot Take. Also, wow. Damit habe ich nicht gerechnet.
Das sage ich ja. Dafür bin ich ja da. Ich bin der für die kontroversen Meinungen hier.
Vor allem, weil Bosse ja auch wirklich einfach, also voll auch Respekt für den, so der ja, super ist ein cooler Musiker, so, ne? Und ich glaube auch ein cooler Typ. Ja, aber der macht halt wirklich Popmusik und der landet auch halt auf den Playlists von NDR 2 und Co. So, und das ist halt bei Tees Uhlmann irgendwie nicht so das Ding. Er, finde ich, zumindest aus meiner Sicht gesehen, ist das halt immer noch auch so ein Independent Rocker, irgendwie so der, ja, gut, natürlich gerne der deutsche Bruce Springsteen irgendwo wäre natürlich, aber das ist auch sympathisch, dass er es dann eben auch doch nicht so ist.
Er klug genug ist, das zu wissen. Also das mag ich irgendwie, weil der wär's gerne, aber er weiß auch, dass das nie sein wird. Aber das tut ihm auch nicht weh.
Das ist super reflektiert auf jeden Fall, ja. Und aber trotzdem, du könntest auch locker so ein, zwei Tees Uhlmann Songs im Mainstream-Radio spielen. Das ohne Frage. Da müsstest du mir eigentlich vollkommen recht geben.
Ja.
Gut, dazu, wir gehen jetzt mal ein bisschen zu Torge seinen Songs und zwar nehmen wir mal von Foxing Go Down Together.
Yes.
Sag ich mal ganz kurz was dazu, bevor du anfängst, damit ich auch mal irgendwas sage zu Songs. Ist ein schöner Song. Jetzt du, Tore.
Wow. ja, der Song ist tatsächlich in meiner auch auf meinem Release-Radar gelandet. Die Band habe ich gar nicht so viel gehört, aber ich habe die eben vor 2 Jahren beim letzten Deichbrand-Festival, was stattgefunden hat, da habe ich die dann live gesehen und auch über das Programm auch einfach tatsächlich entdeckt, was ja auch immer so eine schöne Sache ist bei Festivals, dass man dann sich einmal durchs ganze Programm hört und dadurch dann irgendwie erst auf den einen oder anderen Künstler irgendwie aufmerksam wird. Und da habe ich mir Foxing angeguckt, die, ich glaube, am letzten Abend, am Sonntag im Zelt gespielt haben und es waren auch wirklich nur 50 Leute oder sowas da, weil halt irgendwelche Headliner gerade auf den großen Bühnen gespielt haben. Und die haben mich komplett mitgerissen, so, ne? Die haben sehr abwechslungsreichen, bunten Sound, ein paar Songs sind ein bisschen härter. Und haben aber eben auch ein paar melodische Sachen dabei und haben dann live vor allem dadurch überrascht, dass sie dann auch dann irgendwie ein Saxophon am Start hatten, obwohl sie da eigentlich gerade fast so einen, ja, so einen soften Hardcore-Song irgendwie abgeliefert haben. So, das war schon sehr spannend. Und genau, und der neue Song jetzt, der heißt Go Down Together und so ein bisschen sanfter auf jeden Fall als viele andere Sachen von denen, aber das kann man ganz gut hören, finde ich.
Finde ich auch. Also das ist wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben zwar einen Song rausgenommen aus der ganzen Geschichte, aber sonst sind es eigentlich alle Songs, die man ohne Probleme hören kann, definitiv. Ich mache mal kurz mit einem Song von mir weiter, den handle ich ganz kurz schnell ab, oder wollt ihr zu Beach Bunny und Tegan und Sarah Cloud Nein irgendwas sagen? Habt ihr da irgendwie eine Meinung dazu?
Ich hätte nur gesagt, dass ich das angenehm finde, nach fast 10 Jahren mal wieder was von Tegan und Sarah selber zu hören. So, die sind irgendwie, ich habe die irgendwie vor 10 Jahren mal gehört und dann waren die bei mir irgendwie komplett weg vom Radar und jetzt tatsächlich.
Oh, hast du das beste Album verpasst, die Heartthrob.
Ja, dann musst du mir da nochmal, schick mir nochmal einen Link.
Also ich bin großer Tegan und Sarah Fan und mochte die schon ewig lang und habe mich einfach gefreut. Ich habe das in meiner Release Radar Liste gesehen, habe mich einfach gefreut, dass ich mal wieder Tegan und Sarah lese und Beach Bunny sowieso eine, ist einfach Californian Indie Garage Pop Musik, fertig. Mit Tegan und Sarah als Backing Vocals oder als Featuring kann man nichts falsch machen. Schöner Sommersong oder Frühlingssong, wie auch immer. Dann gehen wir mal eine Liste durch und zwar ein Song, der mich überrascht hat, und zwar Carol's Daughter mit Trailer Trash. Den fand ich unfassbar gut, diesen Song. Dennis, den hast du reingeworfen.
Ich habe auch wirklich wenig Ahnung davon. Ich habe den halt gehört und dachte, was ist das denn? Das ist ja gut. Und habe dann versucht, mal zu gucken, was passiert und wer das überhaupt ist, und bin nicht so richtig reingekommen. Also wenn man nach Carol's Daughter googelt, kommt als erstes die abgedrehteste Newcomerin des Jahres 2021, was für mich normalerweise heißen würde, okay, ich höre es nicht. Weil wenn das die Schlagzeilen sind, dann wird es wahrscheinlich wieder irgendwas ganz anderes sein. Und es passt halt auch exakt gar nicht zu dem Sound, den man da hört, weil es ja eigentlich echt ein sehr, sehr ruhiger, sehr schöner Song ist, aber die Dame ist halt sehr, sehr wild geschminkt und ist vor allen Dingen auf Instagram aktiv. Das scheint zu funktionieren inzwischen. Ist halt so ein bisschen so von der Optik her so ein Goth-Style, den sie fährt. Aber der Song hat mir einfach gut gefallen, deswegen habe ich ihn mit aufgenommen. Ein Hoch aufs Release-Radar.
Denn kann ich nichts hinzufügen, war ein schöner Song, hat mich wirklich überrascht. Ich habe wirklich gerade ein bisschen meine Spielmaschine ausgeräumt, dann lief der, dann musste ich erstmal kurz aufhören, weil ich zuhören wollte. Und dann gehen wir jetzt mal weiter zu meinem fast schon Lieblingssong, und zwar, aber es ist ein bisschen der Band geschuldet, und zwar Slut mit Belly Call, ich will immer Betty Call sagen, weil es Belly Call, der Song. Und da fange ich gleich mal an, weil Slut. Das neue Album ist für Juni angekündigt. Ich habe mir schon die Limited Vinyl bestellt und sitz auf heißen Kohlen, weil Slut ist einfach eine Band, die über mein Herz hinausgeht. Ich liebe diese Band über alles und der Song ist genau das, was ich mir nicht erwartet habe, weil von der Band kannst du nicht erwarten, sondern was ich mir versprochen habe, ist einfach noch ein Schritt weiter als zu Alien Nations und letzten Album, und es ist halt Popmusik und mittlerweile Pop, bisschen Indie. Ein Kater will hier, der hat gerade über auf dem Klo, jetzt kommt er wieder. ich liebe diese Band, und Chris Neuburger ist für mich einer der gefühlvollsten Sänger, finde ich, den es gibt. Also für mich persönlich, denn wenn ich seine Stimme höre, fühle ich mich sofort wie so eine ganz warme Decke eingekuschelt, die aber dann trotzdem auf mich weint irgendwie. Und der Song, ein super schöner Popsong. Und ja, das war mein Plädoyer zu, habe ich mir das Wort Plädoyer benutzt, aber trotzdem war mein Auslass zu Slut, die Band, die ich sehr liebe. Und das Album wird definitiv hier besprochen werden.
Das weiß ich jetzt schon. Voll schöner Song. Ich muss zugeben, dass ich die Band nicht kannte. Ich auch den Bandnamen ein bisschen komisch finde für die Musik, die dann dazu kam. Ich habe was ganz anderes erwartet.
Wie alle.
Aber ich habe es mir sofort auch auf die Playlist gepackt. Fand ich super.
Nee, Slut kannst du dir auf jeden Fall retrospektiv alles anhören. Vielleicht jetzt nicht, also es gibt so ein bisschen Ausnahmealbum, das nämlich die Morität des Mackie Messers, haben die ja mal als Musical-Musik-Untermalung gemacht, mit Juli C. zusammen damals. Ja, ist okay, aber ansonsten Diskografie gerne mal durchhören. Die sind halt von einer ganz wilden Noise-Rock-Grunge-Band zu einer dieser halt Pop-Band geworden, und fantastische Band, fantastische Menschen, fantastische Musik, fantastische
Musik. Warum verbinde ich Slut immer mit den Sportfreunden Stiller?
Weil die auch aus Bayern kommen.
Ja, das kann ja nicht sein. Irgendwie müssen die mal was zusammen gemacht haben.
Ganz ehrlich, das kann sein. Die sind damals mit so Slut, Readymade, No Twist, Sportfreunde Stille. Das war dieser Bayern-Hype Anfang der 2000er. Weil diese ganzen Bands aus Bayern kamen und
das kann
da
sein,
waren die mit dabei. Die haben ja damals die Lookbook zusammen, von der Lookbook das Album, da war hier Welcome To heißt der Song, der war bei Crazy. Der war da von dem Film Crazy, der Song. Soundtrack-Song.
Okay.
Da kennt man die wahrscheinlich am meisten davon. Gut, haben wir schon wieder zu viel darüber geredet, weil machen wir kurz schnell Bayouk mit You One. Torge.
Ja. Kennt ihr Bayouk? Das wäre meine erste Frage.
Ich kannte nichts von dem, was du mir gezeigt hattest.
Oh, auch spannend. Bayouk, das ist halt ein Musiker, der kommt aus, ich glaube, Baden-Württemberg, also auch irgendwie Süddeutschland. Und der hat 2018 sein Debütalbum Rage Tapes veröffentlicht, was ich halt mega gefeiert habe. Auch tatsächlich übers Reeperbahn-Festival weitgehend entdeckt und ihn auch da gesehen. Und auch seitdem oft gehört, das Album tatsächlich. Und der hat nochmal vereinzelt irgendwelche Featurings rausgebracht in den letzten beiden Jahren. Aber ich glaube, das ist jetzt seine erste richtige Solo-Single wieder seit seinem Album. Und da kann ich auch nur empfehlen, da mal reinzuhören, weil das klingt halt echt nicht so, als würde es aus Deutschland kommen, so stumpf, wie man das immer sagt. Ich mag sehr, wie er das aufgenommen hat und dass man diese geschrammelte Gitarre da so deutlich raushören kann.
Ich finde ein bisschen, es klingt so ein bisschen wie so ein durchgerotztes, wie heißen sie? Oh Gott, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Diese Baden-Württemberger Band, die hat auch in den USA hier mit Stone Dance, der Song.
Milky Chance.
Ja, genau. Danke. So haben sie ein bisschen, kam ein bisschen rüber, wie halt so eine bisschen durchgerotzte Version von Milky Chance.
Mhm. Ja, tatsächlich ein bisschen ähnlich, stimmt. Aber mag ich halt voll. Und der Typ, der ist ja irgendwie auch immer sehr spannende Musikvideos und so, kann man auf jeden Fall mal rein.
Ich habe auf jeden Fall die Playlist reingezogen. Also das Album, das erste.
Ja, das auf jeden Fall auch. Das ist wirklich auch unfassbar gut.
Ja.
Ganz kurz für die Chronisten. Milky Chance kommt aus Hessen, aus Kassel.
Oh, Entschuldigung, ich dachte, die kommt von der Baden-Württemberger Band.
Okay. Nein, warte, irgendwas ist falsch. Mein Falschradar hat angeschlagen. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, mach weiter.
Ja, aber es ist sehr, sehr schön. Ich bin gerne bereit, auch zu lernen. Und wir machen jetzt mal mit einem Song weiter, den ich einfach nicht verstanden habe. Also ich habe ihn schon verstanden, ich weiß schon, was es geht, aber von Husten weit leuchten die Felder. Dennis,
erkläre dich. Sagt der Husten was?
Ich muss mal ganz kurz sagen, vielleicht sind jetzt Referenzen, die kein Schwein mehr kennt, außer ich. Aber die Stimme von dem Typen, der Husten singt, erinnert mich ganz stark an den Sänger von der Band Delbo aus Berlin, die es mal gab, vor ewigen Jahren. Gut, das war meine Referenz. Wahrscheinlich alles falsch. Bitte weiter.
Gut. Vielleicht kennst du den Sänger. Der Mann hört auf den Namen Giesbert zu Kniphausen.
Nein.
Ernsthaft? Und der zusammen mit einem Mann namens Moses Schneider und jemand, der dünne Mann heißt, zusammen seit ein paar Jahren Musik macht. Allerdings machen die nur Musik, also sie spielen nicht live, sie nehmen nur Platten auf. Und das läuft aus irgendeinem Grund völlig unter dem Radar, wenn man bedenkt, was das für Leute sind. Und deswegen habe ich den mit aufgenommen. Ich finde den sehr, sehr schön. Ich finde der Titel, also der Name der Band passt halt exakt nicht zu dem, was drin ist. Also im Endeffekt wie Slut auf einem anderen Niveau. Und das war für mich der Grund, das mit reinzunehmen. Ich fand den Song echt schön. Ich finde es gut. Das ist halt sehr, sehr lyrisch alles, aber das passt ja dann auch wieder, wenn man weiß, wer es ist. Und sehr schön.
Also bei Kniphausen macht der Text auch wirklich jetzt bei mir mehr Sinn im Kopf. Und bei Slut muss ich noch eins anfügen. Die sagen nämlich immer in Interviews, wir heißen nicht Slut, sondern Slut, was das schwedische Wort, glaube ich, für Sonnenschein ist. Aber
nice try.
Das haben sie sich irgendwann mal ausgedacht. Natürlich, das sagen sie nicht ernsthaft, sondern aber das ist so ein bisschen.
Als sie dann irgendwann ihre Demo-Tapes an ihren Eltern doch zeigen wollten und Großeltern. Ja,
das war, glaube ich, zur Lookbook-Zeit, wo sie halt wirklich Durchstarter hatten, irgendwie Anfang der 2000, so, als man das Durchstarter nennen kann. Aber trotzdem, ich fand es immer sehr süß. Und wir machen jetzt mal schnell mit einem ganz schnellen Song weiter, und zwar Jeff the Brotherhood mit Garbage Man. Jeff the Brotherhood, zweiköpfige Band aus USA, absolute Kifferband, Garage, Rock, bisschen Punk angehaucht, die halt aber viel, viel experimentieren. Und was ich bei dem Song einfach so geil fand, ist, dass das Schlagzeug hart links gepannt ist und die Gitarre hart rechts.
Oh, das fand halt ich so furchtbar.
Das liebe ich. Das ist dieser typische 60s-Aufnahmestil und den liebe ich so krass. Und ja, ich weiß, ich kann verstehen, wenn jemand das über Kopfhörer sagt, das ist halt total ungewohntes Hörverhalten und das fand ich total geil. Aber geil, also der Song ist nichts Besonderes. Mich hat's bloß wegen dem Aufnahmedings so dermaßen geflasht. Deshalb wollte ich ihn reinnehmen. Oder habt ihr irgendwie was dazu zu sagen?
Ich nicht.
Gut.
Halt nur das, womit ich dich gerade gestört habe, auf jeden Fall.
Nee, aber ich kann es verstehen, dass jemand das nervig findet. Andi, ein guter Freund und Bandkollege von mir, der findet das auch immer zum Kotzen, wenn ich sowas anbringe. Aber okay, dann machen wir mit einem Song weiter, darauf Dennis sich sicherlich sehr gefreut hat, mit Jan Delay und Materia und Eule. Fand ich einen sehr funky Song,
Jan Delay. Genau, es ist halt nach Intro die zweite Single vom kommenden Album und es ist ein sehr schöner Song. Die beiden Stimmen, ich finde die Stimmen von Jan Delay und Materia passen unglaublich gut zusammen, weil sie so komplett konträr sind. Und ich mag den einfach. Es ist ein unglaublich schöner Song, der aber irgendwie das Nachtleben glorifiziert, was gerade ein bisschen nervt, weil es keins gibt. Aber davon ab mag ich ihn sehr.
Ja, also ich habe ihn auch das einmal gehört, aber ich fand ihn echt so, ich habe so ein bisschen mitgewippt und so, super schön. War ein typischer Jan Delay Song, wie du sagst. Torga, hast du eine Meinung dazu?
Auch nur, dass ich den tatsächlich sehr mag. Ich finde, dass auch die Gitarre fast schon so ein bisschen klingt, als hätte Nile Rodgers mitgemacht. Also wirklich super funky und gute Nummer.
Das stimmt schon. Ja, und der hat ja jetzt irgendwie neue Backup-Sängerin, habe ich mal gesehen, irgendwie in einem Post oder so. Aber ich bin gespannt aufs Album, definitiv. Also es klingt ein bisschen so wieder wie die guten alten Zeiten von Jan Delay und Anfangszeiten. Gut, dann ein Song von mir, den ich sehr geil finde und die Künstlerin auch sehr geil finde, ist Dua Saleh mit Science. Da würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören, bevor ich anfange.
Ich kann gerne die Notiz vorlesen, die ich mir dazu gemacht habe.
Bitte.
Ich zitiere, Dua Saleh mit dem Song Science ist halt so gar nicht meins.
Sehr schön. Ich mag Reime, aber ich verstehe deine Meinung nicht, weil Dua Saleh absolut fantastischer Rap ist. Aber Dennis, ich habe natürlich jetzt wieder, gut, hast du eine Meinung dazu? Wahrscheinlich die gleiche wie
Torge. Ich bin irgendwo in der Mitte zwischen euch. Es ist nicht überhaupt nicht meins, aber es ist jetzt auch nicht so. Also ich habe da ins Album reingehört, habe das so ein bisschen laufen lassen und dann wurde es mir sehr schnell komplett über, weil es doch sehr, sehr ein Rhythmus ist und ich dann die Vocals zu langweilig finde.
Da fehlt mir das. Bei mir trifft das irgendwie einen Nerv, vor allem auf Albumlänge, die hat teilweise so was ich nicht verstehen kann, dass du sagst, dass es eintönige Beats ist, weil die hat so dermaßen abwechslungsreiche Beats und
ich habe Vocals gesagt.
Oh, Vocals, Entschuldigung, da hab ich dich falsch verstanden. Okay, na gut, aber Vocals, da gebe ich dir recht. Das ist jetzt nicht wirklich der Bringer, aber ich finde halt ihre Beats, die sie produziert, einfach super gut oder die produziert lässt. So Hintergrundwissen habe ich von ihr jetzt auch nicht so wirklich. Und ja, mein Kater spielt gerade mit meinen Drumsticks hier. Arschloch. Wir sind schon fast durch, außer mit, ist das Marmalade oder Marmelade? Dennis.
Ich habe keine Ahnung. Achso, den habe ich inzwischen rausgeschmissen. Den können wir gerne überspringen.
Gut, dann lass mal über, weil der war ja auch nicht so geil. Gott sei Dank. Gut, dann war es eigentlich das. Und jetzt kommen wir zu den zwei Hauptsongs, wie wir rausgefunden haben mit Dennis zusammen. Und zwar fange ich mal mit Nura, Niemals Stress mit den Bullen. Oder Niemals Stress mit Bullen heißt der richtig. Und ich fange schon mal an, schon mal vorzugreifen. Wir haben heute noch das Haiti-Album, das neue im Programm. Und ey, total geil. Ich habe mit Nura nie wirklich was am Hut gehabt, muss ich gerade ehrlich sagen. Aber jetzt höre ich mir alles nochmal an. Ich finde sie rap-technisch total geil. Der Beat war super. Sie hat auch ähnlich wie Haiti eine absolut geiles Rhythmusgefühl und so. Also und textlich, ja, geil. Ich habe leider das erst einmal hören können vom zeitlichen her, aber wie schon mal gesagt, cooler, geiler Song. Kommt auf jeden Fall bei mir in die Heavy Rotation rein.
Bei euch genau. So? Dito, das ist wieder eine meiner Hauptinspirationsquellen für Musik, ist inzwischen das ZDF-Magazin Royal, weil da habe ich den Song kennengelernt, weil Nura den da live performen konnte und das war richtig, richtig gut. Und ich dachte, okay, das will ich jetzt nochmal auf Platte hören sozusagen, also auf Spotify, und habe festgestellt, das ist einfach genauso gut, weil die den Live einfach unglaublich stark rübergebracht hat, dass er echt auf einem Niveau mit der Albumversion ist und geht halt wahnsinnig gut ins Ohr und bleibt dann da auch und ist da sehr, sehr gut. Schöner Song.
Ja, und Nora ist doch ein Teil von Sixten gewesen, oder? Irre ich mich da gerade?
Oder? Ich glaube ja, aber jetzt, wo du es sagst, bin ich mir wieder etwas unsicher. Moment, ich prüfe das.
Okay, Faktencheck. Und solange kannst du mal, Torge, deine Meinung zu Nora sagen.
Ich habe es tatsächlich auch den Song das erste Mal im ZDF-Magazin gehört. Und die Message dahinter ist natürlich krass und textlich ist das super, aber auch da muss ich mich so ein bisschen distanzieren, weil ich mit der Musik dann doch nicht so viel anfangen kann. Also nicht, dass ich...
Du bist nicht so der Hip-Hop-Head, oder? Du bist nicht so Hip-Hop-affin.
Doch, ich höre tatsächlich schon Hip-Hop, aber...
Aber nur guten.
Das ist natürlich eine Aussage, die ich so treffen würde, aber ja, also ich tatsächlich habe ich sowieso mit Deutschrap sowieso noch weniger irgendwie dann zu tun. Und
da musst du halt richtig Freude haben. Bei den Alben. Meine Fresse.
Da bin ich genau in der richtigen Folge hier dazugekommen. Ja, so kann so ein bisschen Kontra geben, so ein bisschen pieksen. So. Nee, also,
aber ist auch mal schön, dass nicht nur eine Beweihräucherung hier ist, sondern auch ein bisschen mal Kontra. Das gefällt mir.
Ich mag ja, nicht. Also ich, wie gesagt, ich konnte halt nicht so viel damit anfangen. Ich saß da mit meiner Verlobten irgendwie und wir haben uns das beide angehört und dachten beide so, irgendwie, das quietscht dann auch manchmal so in den Ohren irgendwie, keine Ahnung. Das bin ich raus. Aber auch bei Sixten zum Beispiel, das bin ich auch nicht mit im Boot so.
Stimmt der Fakt, Dennis?
Ja, das ist korrekt.
Okay, cool. Wie heißen die andere von Sixten? Weil, hast du es gerade noch auf dem Schirm?
Juju, glaube ich, oder?
Juju, genau. Wunderbar.
Ich hab gerade gesehen, dass sie sogar bei Jerks mitgespielt hat und war ganz irritiert.
Da hat jeder bestimmt mal mitgespielt irgendwie, wenn sogar Leute von den Rocket Beans da mitgespielt haben.
Ja, gut. Also. Du hast einen Bademantel im Hintergrund und haben sich über Darmspülung unterhalten. Wenn das schon mitspielen ist, okay.
Die haben mehr mitgespielt als du. Also.
Ja, korrekt.
Das wollen wir jetzt mal festhalten. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem, Highlight-Song, aber zu dem Song, der am meisten Kontroversen oder beziehungsweise Aufruhr die letzten Tage und Wochen gemacht hat, und zwar Danger Dan mit. Das ist alles von der Kunstfreiheit, verdammt.
Gedeckt?
Gedeckt. Bei mir klingt es nämlich bloß bis Gäh, und dann musste ich nicht das Wort wusste ich nicht mehr, von der Kunstfreiheit gedeckt. Obwohl ich den Song 5-6 Mal gehört habe, aber ey, sorry, das ist, ja, okay. Auch wieder ein ZDF Magazin Royal Neo Leck mich am Arsch Song. Und, ja. Da hat ja sehr viel der Auftritt mit Igor Levit krassen Impact gehabt auf die Social Media und ganz diese gesamte Szene. Und ich muss auch sagen, ich habe den Song gehört und dachte mir, erstmal musikalisch, ich bin komplett überfordert, also positiv überfordert, weil ich überhaupt damit nicht gerechnet habe mit so einem Chanson-artigen Lied. Mhm. Dass er, gut, Sänger ist jetzt kein besonderer, der Typ, hat eine markante Stimme, aber ist jetzt nicht so der herausragende Sänger, finde ich. Aber es muss er auch nicht sein in dem Fall. Und textlich ist es natürlich überall erhaben. Also der Text ist sowas von intelligent geschrieben und sowas von auf den Punkt und kritisch und nicht nur bis kritisch, sondern er zeigt einfach mal den Spiegel den Leuten vor. Keine Ahnung, was ich meine, einfach der Song ist einfach so dermaßen direkt und gut und ja, ich bin begeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mir mal Antilopengang oder davon aus dem Ganzen mich so begeistern könnte. Das ist wirklich geil.
Passt ja auch einfach irgendwie dann, also das kam dann ja, ich glaube, das Song kam eine Woche raus, bevor das dann im ZDF-Magazin lief, aber da hat das Song natürlich super hingepasst, ne, weil kein anderer wie Jan Böhmermann mit seinem Schmähgedicht irgendwie hat irgendwie in den letzten 5 Jahren oder so ist dafür so viel Aufmerksamkeit gesorgt mit eben Pressefreiheit, Kunstfreiheit, was es darf Satire und so und was darf Kunst, ist jetzt ja die Frage, die gestellt wurde und finde ich auch grandios, also richtig gut gemacht.
Ja, wenn man so will, ist dieser Song ja einfach nur eine andere Version von dem Erdogan-Gedicht. Weil er macht nichts anderes. Er geht noch ein bisschen in eine andere Richtung, aber auch da wird zu Gewalt aufgerufen. Da werden Leute beleidigt, als Antisemiten und Nazis beschimpft.
Es gibt Name-Dropping.
Ja, genau. Und das ist halt genau das was Herr Böhmermann mit dem anderen Gedicht auch gemacht hat. Halt auf einem anderen Level, auf andere Leute bezogen, aber Darum, das ist ja das Kluge oder auch der wahrscheinlich der Grund, warum Jan Böhmermann es so gerne aufgenommen hat. Also nicht nur, weil es gut ist, sondern weil er auch sehr genau weiß, woher das kam und was damit gemeint ist. Und wenn einem das gefällt, kann man auch noch, kurzer Fernsehtipp, sehen, dass der gute Danger Dan eine Specialaufnahme beim ZDF gemacht hat. Da spielt er live im, ich glaube, im Übel und Gefährlich für T.S. Ullmann diese Songs. Und richtig. Die beiden führen danach noch so ein kurzes Gespräch in der Kneipe und es ist einfach so, erstmal T.S. Ullmann ist in der Kneipe sofort zu Hause. Ich glaube, es gibt keine Kneipe dieser Welt, in der T.S. Ullmann nicht zu Hause ist, und die führen halt einfach gute Gespräche und das macht einfach Spaß. Sehr, sehr gut.
Aber es muss doch noch, ich habe den leider nicht gesehen oder gehört, es muss doch so eine Art Antwortsong gegeben haben von einem Polizisten oder irgendwas. Habt ihr da mehr? Ich habe irgendjemand hatte mal geleakt oder so, oder geleakt nicht, sondern es gab irgendwie mal ein Video auf, da stand so ein Polizist vor der, egal. Die Leute, die es wissen, die es kennen, wissen, was ich meine, und die anderen.
Ist der von Danger Dan oder von den Antilopen oder von
T.S. Nee, ich glaube, ein Polizist einfach hat den Song gehört und hat dann sozusagen gedacht, der macht jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, aber es gab mal so ein Video. Und die Leute, vielleicht, ich suche das nochmal raus und schicke das euch beiden. Ihr müsst euch kümmern, liebe Hörerinnen.
Oder uns fragen.
Das könnt ihr sowieso machen, wie gesagt. Anregungen und Feedback und alles Mögliche über Social Media. Bitte gerne alles her. Und ja, so viel zur Eigenwerbung.
Genau.
Ja, die Songs
drin, sind das durch. Ist am klügsten. Genau.
Jetzt sind die Leute am aufmerksamsten, auf jeden Fall. Hoffentlich. Jetzt sind wir mit den Songs durch und da können wir mal gleich den fließenden Übergang zu den Alben machen, finde ich. Wir brauchen uns nicht groß lang rumeiern. Und zwar fängt es mal Torge an mit dem Two Feet Album, dessen Titel ich mich nicht merken kann. Deshalb sagst du ihn bitte.
Albumnamen meinst du?
Ja.
Ja, Max Macho is Dead Right heißt das neue Album von Two Feet. Einem Künstler aus New York, der vor allem mit dem Song und jetzt alle Kinder die Ohren zu halten, Go Fuck Yourself, vor 2-3 Jahren größere Reichweiten erlangt hat.
Der ist das?
Ja.
Ah, okay, dann erschließt sich ein bisschen was bei mir. Okay,
ah, dann, cool. dann kennst du den Song und den Typen auch zumindest so ein bisschen.
Ja, den Song kenne ich auf jeden Fall, ja.
Ja, also super krasser Song, den habe ich auch direkt, als ich den dann das erste Mal, das ist dann so ein Song, den hörst du das erste Mal und den packst du sofort in eine Playlist. Für den brauchst du nicht 2-3 Anläufe. Der ging irgendwie so in die Gehörgänge rein und hat so viel mit einem gemacht, finde ich. Und jetzt ist das, ich glaube sogar das erste richtige Album in voller Länge von Two Feet. Mhm. Das ist auch. Ja. Genau, und super spannender Künstler. Wenn man den auf Instagram und so verfolgt und auf Twitter, dann wird man recht schnell damit konfrontiert, dass das jemand ist, der sehr offen mit seinen mentalen Krankheiten und Depressionen und solchen Themen umgeht. Und ich glaube, dass das auch viele Themen sind, die ihn dann auch jetzt für dieses Album inspiriert haben. Das ist ein super buntes Album geworden. Also fast jeder Song klingt irgendwie anders und trotzdem lässt sich auf jeden Fall so ein roter Faden erkennen, finde ich. Habt ihr da beide mal reingehört?
Ich habe einmal durchgehört und mich hat er so ein bisschen, also weil du halt sagst, dass ich ein bisschen Variation in der ganzen Sache ist, so ein Gleiches an Bon Iver erinnert, so ein bisschen. So ganz leichte Bon Iver.
Auf eine interessante Art vielleicht, ja.
Kann ja, also sein. Klar, Bon Iver ist ein bisschen wahrscheinlich melancholischer und trauriger als, vor allem Justin Vernon hat von der Stimme her eine ganz andere Farbe als er, aber so von dem Gefühl her, was rüberkam, von dem Vibe her kam für mich so ein bisschen frühen Bon Iver Style, die neueren nicht so, aber die früheren Bon Iver Sachen auf jeden Fall. Ja, und ich fand es halt ein schönes Album zum Durchhören, aber ich muss nochmal mich mit dem Kopfhörer und Spaziergang bewegen und nochmal richtig durchhören, weil ich habe schon gemerkt, da ist noch viel versteckt dahinter.
Das ja, ist definitiv. Das ist echt geil produziert, finde ich. Und ich mag das einfach, wenn man auch so, also wenn es auch so schwer wird, Musik richtig einzuordnen, ne? Weil welches Genre ist das so, ne? Er hat da halt viele elektronische Beats halt irgendwie drin oder vieles ist sicherlich auch einfach, ja, elektronisch produzierte Musik, aber hat dann trotzdem seine seine Strat, die er da irgendwie angeschlossen hat, um da irgendwelche bluesigen Licks reinzulegen
oder, in seine oder Songs. Ein Song ist ja bloß er und Akustikgitarre.
Ja.
Ist ja auch, ich glaube, einer der letzten zwei Songs
seiner ja,
Akustikgitarre. Ja. Ist auch super. Und es ist schön, dass du das sagst wegen dem Genre, weil für mich ist mittlerweile so, wenn du eine Musik klar in ein Genre packen kannst, wird es für mich sehr schnell langweilig. Mhm. Und wenn du halt merkst, okay, du haderst ein bisschen mit dir selbst, die Musik in ein Genre zu packen, dann weiß ich genau, okay, jetzt wird es für mich interessant.
Ja.
Und das ist bei dem Album auf jeden Fall auch der Fall.
Ja, also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist frisch draußen und gibt auch einen guten Einblick auf das, was er halt so kann und so, ne? Und ja, aber auf jeden Fall nochmal dann in seine älteren Tracks reinhören. Da sind auch ein paar richtig schöne Perlen dabei.
Und ich würde auch meinen Go Fuck Yourself kennen, wirklich sehr viele von euch, obwohl es jetzt vielleicht auf dem Namen von nichts sagt, wenn ihr es hört. So typisch, wenn man Schauspieler vom Namen nicht erkennt, aber trotzdem sieht, erkennt. So ähnlich ist bei dem Song auch. Nee. Dennis, du hast da nicht reinhören können bis jetzt, oder?
Nee, ich bin nicht dazu gekommen, leider.
Aber mach das mal, das ist wirklich ein sehr gutes, das gefällt dir auf jeden Fall, so wie ich mittlerweile ich einschätze.
Ja, eure Beschreibungen haben mich auch dazu gebracht, dass ich es schon mal hier auf Spotify vorbereitet habe.
Sehr schön, sehr schön. Also das ist auf jeden Fall sehr, ein sehr hörbares Album, sehr interessantes Album. Interessant war das Wort, was ich gesucht habe. Und spannend. Wir gehen jetzt mal weiter zum Album. Wir rushen heute noch ein bisschen durch, das gefällt mir. Aber wir kommen halt wahrscheinlich noch ein bisschen zur Diskussion. Wenn es nämlich dann zum Richtung Hip-Hop geht. Wir kommen nämlich zu Death From Above 1979 mit dem Album Is For Lovers. Death From Above 1979 ist ein zweiköpfiges Duo aus Ontario, Kanada, glaube ich. Ja.
Die gut, sich daraus dass das Duo nur zwei Köpfe hat. Sonst wäre das sehr, sehr komisch.
Entschuldigung. Weitermachen. Eine typische Zwei-Mann-Band. Das aber nicht so typisch, weil sie vor Royal Blood schon 2005 mit dem Setup Schlagzeug und Bass angefangen haben. Und die nutzen halt ihr Spektrum, dieses geringe Spektrum, das sie haben, voll aus. Also das ist, klar, machen die auf Albumlänge, haben die noch ein paar Synthies da und dann noch ein bisschen Spielereien da, ohne Frage. Das Schlagzeug ist jetzt auf dem neuen Album, älteren Sachen auch schon, tot produziert teilweise, aber mit Absicht, da hast du irgendwelche Effekte drüber gelegt. Du könntest teilweise denken, das sind einfach irgendwelche Drumloops, die sie am Computer programmiert haben. Nee, das wird einfach in der Nachbearbeitung so dermaßen hingebogen oder gestimmt oder irgendwas. Die experimentieren halt wirklich mit ihren Instrumenten, mit ihren Beinen. Und live habe ich sie zum Glück einmal sehen können. Und das war einfach unbeschreiblich, weil, wie gesagt, das sind so zwei Typen, die einfach mit einem Bass, ich habe noch nie so einen Bass-Sound gehört, wirklich, das ist, vielleicht noch bei BRMC gibt es noch so einen ähnlichen Bass-Sound, aber das ist halt, das drückt halt und es macht Spaß und es ist halt zwischen Noise-Rock und teilweise ein bisschen Sweet-Candy-Pop ist alles dabei. Klar, alles ein bisschen diese Noise verpackt, aber es gibt Ohrwürmer und es gibt alles mögliche und zum Beispiel Josh Omi von den Queens of the Stone Age ist ein Riesenfan von denen. Er hat sogar das erste Album, glaube ich, mitproduziert, wenn ich das sogar in Erinnerung habe. Und ist ein sehr solides Death From Above Album. Also wer die schon kennt, der wird da nicht enttäuscht werden. Und ich verfolge die auch schon seit Anfangszeiten und habe mich ja voll gefreut, weil sie sich ja nach dem ersten Album schon gleich aufgelöst hatten. Die haben es rausgebracht und zwei Jahre später haben sie sich aufgelöst. Der Bassist hat, falls das jemand kennt, das Projekt Mastercraft ins Leben gerufen. Und dann 2011 haben sie sich wieder vereinigt und haben dann halt drei Alben rausgebracht seitdem. Und ja, es ist halt wirklich Noise Rock mit Pop-Anleihen und ein bisschen punkig. Und es macht Spaß, und kurzweilige Songs. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich zum Album nicht zu sagen. Ihr eventuell?
Ich kann zumindest sagen, dass ich nachdem ich das Album jetzt einmal auch so durchgerusht habe quasi, bin ich mir sicher, dass ich mich noch mal ein bisschen intensiver mit der Band befassen muss. Irgendwie hat sich das immer mal so gekreuzt, dass man hier einen Song mal gehört hat und da auf jeden Fall. Aber ja, ich habe sie noch nicht live gesehen und ich glaube, ich muss da noch mal ran. Das ist, glaube ich, eine Lücke, die ich ein bisschen füllen muss.
Ja, aber schon mal als Spoiler, es wird sich jetzt nicht so krass, die sind zwar vier Alben, aber das Stil bleibt so mehr oder weniger gleich, aber die entwickeln sich musikalisch halt krass weiter. Das erste Album wirkt halt noch teilweise sehr unbeholfen, ist vielleicht ein falsches Wort, aber so ein bisschen so, ja, wir machen mal. Und dann nach der Auflösung halt, nach der Wiedervereinigung, hast du gemerkt, okay, jetzt sind sie mal ein bisschen mit Köpfchen an die ganze Sache rangegangen. Das ist halt schon spannend zu hören. Und Dennis?
Auch wieder nicht dazu gekommen.
Ja, aber
wenn ich glaube halt, nicht, dass ich noch was hätte sagen können, das ihr nicht schon gesagt habt.
Das glaube ich auch, weil, wie gesagt, DFA, 1979, geile Band. Die haben sich ja bloß so 1979 genannt, weil sie verklagt wurden von irgendjemandem, keine Ahnung mehr. Und 1979 ist einfach das Geburtsdatum vom Schlagzeuger. Fertig. Ah, okay. Da ist wahrscheinlich dieses ganze Myth auch mal aufgelöst, warum da die Zahl dahinter steht. Nee. Das halt, wie gesagt, zu dem Album, wer halt so auf, wie schon gesagt, auf diese ganze Sache steht, ist einer der besseren Zwei-Mann-Bands und hört euch bitte nicht Royal Blood an, sondern hört euch die an. Dann seid ihr da besser mit aufgehoben.
Da würde ich auch wieder ein Brett reinwerfen, weil ich finde Royal Blood ganz super.
Oh Gott, ey. Oh, ist ein langweiliger Dreck. Sorry, aber es ist so ein langweiliger Scheiß. Egal. Ich stoße da auch in meiner Meinung immer auf Gegenwehr, weil ich halt auch meinem Freundeskreis der Einzige bin, der bei Royal Blood mal ausschaltet. Obwohl ich die neuen Sachen, die sie jetzt schon so veröffentlicht haben, interessanter finde als die alten.
Okay, krass.
Ja, weil es geht so ein bisschen mehr in diese eher poppige Richtung und da bin ich ja sowieso mehr, da bin ich ja sowieso schon hooked. Wenn irgendwo Pop steht, da bin ich schon dabei. Und ja. Ja, so viel dazu und ganz schnell zu habt ihr Madness gehört mit Mad Love, dem neuen Album?
Ich habe
nicht.
Ich habe die ersten drei Viertel des Albums gehört, würde ich sagen. Finde ich gut, fand's aber nicht aufregend. Und dann hast du mir gesagt, das liegt daran, dass ich den aufregenden Teil weggelassen habe. Das heißt, den werde ich noch nachhören. Bis dahin fand ich's aber relativ. Also ich find's nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Das ist auch gut gemacht. Aber es ist sehr, sehr. Also es ist schon sehr oldschooler Hip Hop.
Ja, das ist mir definitiv und aufgefallen. Und weil Dennis auch schon so sagt. Die definitive Highlight des ganzen Albums ist der Song Mittelfinger, der letzte Song, der halt eine ähnliche Kerbe vom der Thematik schlägt wie halt der Danger Dance Song. Ich wollte gerade Danger sagen. Danger Dance Song. Und aber halt musikalisch oder halt vom Style her, ja, wie du auch schon sagst, dann ist es halt schon sehr versucht, die alten Vibes hochzuleben zu lassen. Mein Highlight-Song ist Boot mit Mine zusammen. Aber Mine macht auch alles irgendwie besser, finde ich, wenn sie dabei ist. Und aber zum Beispiel Madness ist, als ich das Album, ich habe das Album 2,5 Mal gehört ungefähr, weil das geht echt schnell durch. Ich glaube, es ist 32 Minuten oder so. Das ist echt super schnell durch. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es gibt ja manchmal solche Leute, die halt sagen, ja, der moderne Hip-Hop ist nichts für mich und ich höre wieder die alten Sachen lieber. Dann würde ich einfach sagen, hört euch Madness an. Dann habt ihr modernen Hip-Hop von einem jungen Menschen. Ich weiß gar nicht, wie jung der ist, ob der überhaupt noch jung ist, keine Ahnung. Aber das halt die alten, die Vibes von Mitte, frühen 90ern komplett aufnimmt. Und das ist halt lyrisch, ist er jetzt auch nicht, ist er gut, definitiv. Ich habe ihn ja mal zusammen mit seinem Bruder, ich glaube Madness und Döll sind, glaube ich, zwei Brüder zusammen, ich bin nicht ganz täusche.
Echt, sind das
Geschwister? Und die haben, ich glaube, das sind Geschwister, oder?
Okay. Ich weiß es
ich nicht. Ich glaube es. Also googelt ihr oder soll ich?
Einer ich war schon.
Und okay. Und da habe ich mal live gesehen zwischen im Act, den ich vergessen habe, und danach haben Audio 88 und Yassin gespielt. Und da fand ich halt Mattis und Döll am coolsten, weil die haben halt so ein Live, so ein wirklich so ein Easy Listening Vibe und du machst halt ein bisschen Kopfnicker und dann geht das weiter.
Ja, also er heißt bürgerlich Marco Döll. Von daher gehe ich davon aus, dass, genau, der andere ist Fabian Döll. Und
okay. Damit
sind es Brüder, wir haben es offiziell bestätigt.
Schön. Ja, und die sind halt, und die releasen auch Alben zusammen und dann releasen sie halt separat jeweils Alben auch. Und ja, ich habe auch mal gedacht, Deutschrap ist sowieso gerade ein bisschen in seiner Hochphase. Definitiv. Und das ist mal ein anderes, das ist mal ein Gegenentwurf zu dem allgemeinen Mainstream-Deutschrap, den es halt in Deutschland so gibt, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde halt so, das ist doch schon so konträr bis zu den ganzen Haftbefehls und Bausas und wie sie alle heißen.
Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist auch eher mein Stil von Hip-Hop als die anderen Kandidaten, die du genannt hast.
Und, ja, aber ansonsten gibt es zu dem Album nicht viel zu sagen, außer dass das Vinyl sehr, sehr cool ist, weil das so ein Klappcover, also es ist halt so ein normales Album, was halt aufklappst und dann ist halt so ein Haus bildet sich dann draus, wenn du aufklappst. Das ist total schön irgendwie so. Ich habe so ganz kurz mal eine Instagram-Story von einer Freundin gesehen. Aber fand ich schön. Hat mir gefallen. Und dass man sich dann auch da Gedanken macht in der Richtung, dass man nicht bloß die Vinyl raushaut und dann war es das, sondern auch in der Richtung mal ein bisschen designtechnisch was macht. Ja, man muss sehen, wo man bleibt. Und Vinyl sind ja sowieso, ist ja kein Geheimnis, Vinyl im Boom ist schon seit mehreren Jahren jetzt und selbst da muss man sich auch abheben von der ganzen Masse. Und das hat Madness auf jeden Fall geschafft damit. Und ja, es sind glaube ich auch Hessen oder Baden-Württemberger, soweit ich das noch weiß. Aber ich glaube, es ist
Frankfurter.
Hessen. Okay, dann sind wir, also, haben wir es ja geklärt. Hessen. Okay, dann rushen wir weiter durch und ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich bloß allen mitgebracht habe. wir machen weiter mit, weil jetzt kommt bloß noch Hip-Hop. Sorry, aber jetzt wird's, und jetzt Torge, ich glaube, sitzt schon ein bisschen mit den Startlöchern zum Gegenpol.
Wir machen weiter mit. Gibt schön Kontra.
Ja, wir machen weiter mit einem meiner Highlights, Haiti mit dem Song mit dem Album Mieses Leben, was für mich ein Shadow Drop war. Ich bin jetzt nicht in den ganzen irgendwie Hip-Hop-Foren unterwegs oder mache dort irgendwie groß Recherche. Und ich habe auch nirgendwo auf meinen Release-Listen, die ich halt so ein bisschen immer mir ansehe, bevor irgendwas passiert, das gefunden. Auf einmal sehe ich halt, okay, Haiti neues Album raus. Okay, krass, erstmal schon gehypt und dann angehört. Das ist nicht mal ein halbes Jahr nach dem Influencer, dem letzten Album, kam das raus. Und ich finde, sie hat noch einen Schritt weiter gemacht. Also sie ist noch ein Stück besser geworden. Sie ist lyrisch. Geht sie noch mal ein paar Schritte weiter. Sie hat super intelligente Texte. Sie gehen halt wirklich von zwischen Goethe und Gosse ist da alles dabei, finde ich. Und musikalisch, sie hat ein super Timing und versuche ich immer ein bisschen rauszuhören. Sie ist nicht immer hundertprozentig auf dem Beat drauf und das macht es total spannend. Das ist total geil und sie singt auch sehr gut und was ich bei Haiti sowieso immer geil finde, sind erstmal die Beats, die sie produziert bekommt von, früher war es Silkasoft und dann noch ein paar andere Sachen mal. Was aktuell ist, weiß ich gerade nicht, habe ich vergessen zu recherchieren, mea culpa. Und und dann, wenn sie kann halt dieses emotionale, ich sag's mal, schreien oder diese Emotionalität, wenn sie halt anfängt laut zu werden, zieht sich bei mir alles im Positiven zusammen und freut sich da voll und kriegt ein bisschen Gänsehaut. Mieses Leben von Haiti und da gibt's so tolle Songs wie zum Beispiel Wolken, der letzte Song, den hatten wir sogar schon mal, ich glaube, in der letzten Folge als Release-Radar-Song.
Genau.
Dann Minus Mensch, mein absoluter Lieblingssong, weil der einfach so dermaßen mir aus der Seele spricht für so viele Menschen, die ich kenne oder schon kennengelernt habe.
Ja. Der hat mir übrigens auch ausgesprochen gut gefallen. Minus Mensch ist wirklich fantastisch gut.
Das ist ein richtig, richtig guter Song. Aber wie gesagt, da gibt's so viele tolle Songs auf dem Album. Und ja, ich bin erstaunt, dass sie halt nochmal geschafft hat, nach Influencer sich nochmal weiterzuentwickeln und nochmal ein bisschen beziehungsweise nochmal einen Schritt weiterzugehen in ihrer lyrischen, vor allem lyrischen Entwicklung. Was ich bei Haiti immer sehr lustig finde, sie hat auf jedem Album immer so, also auf vielen Alben so immer ein, zwei Features drauf und die sind meistens schlechter als sie. Von dem Style her, von dem Flow her, von dem Lyrischen her, und das macht sich immer sehr bemerkbar. Die sind wahrscheinlich sehr, sehr gute Rapper, aber Haiti ist halt eine fantastische Rapperin. Und das macht, und diesen Qualitätsunterschied macht sich immer bei ihren Features für mich persönlich bemerkbar. Ja, aber Dennis hat erst auch schon erzählt, dass er das Album schon durchgehört hat und erzähl du mal was dazu.
Nicht komplett, aber ich kann dir nur zustimmen. Ich bin Haiti, beziehungsweise höre es jetzt das erste Mal wirklich auf Albumlänge und bin ganz angetan, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, dass es mir so gut gefällt. Aber es ist ein gutes Album, wirklich stark, tolle Texte und die weiß halt auch sehr genau, was sie so tut. Und das ist schon echt fein. Also gefällt mir gut.
Ja, und jetzt Torge?
Ich würde sagen, die beste Musik, die im Zusammenhang mit Haiti erschienen ist, ist ja das Thies Uhmann-Cover von Gold.
Nee, jetzt ist er wieder da. Okay.
Oh, war ich weg?
Du warst kurz weg. Musst noch mal.
Ach, also, jetzt muss ich meine schöne Punchline wiederholen.
Ja, bitte.
Ich wollte sagen, dass die schönste Musik, die im Zusammenhang mit Haiti erschienen ist, ist das Thes Ullmann-Cover von Gold.
Das stimmt aber.
Danke, dann bin ich ja nicht alleine. Man sieht so, wie Norbert jetzt auflegt. Der setzt die Kopfhörer ab und geht einfach, lässt uns hier alleine.
Das hat wirklich so ein bisschen einen Schlag ins Gesicht. Ey. Das vor allem, ja, na okay, macht weiter.
Nee, die Punchline ist so gut, da muss man nichts mehr zu sagen.
Nee, ist richtig. Es ist ja nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich will ja nichts gegen den Song sagen, gegen das Cover, aber. Ah!
Nee. Nein, es ist mit dem garantiert nicht gerecht, aber du hast mich jetzt hier in diese Position gedrückt, dass ich derjenige bin, der Kontra geben soll, also habe ich das getan.
Du hast gesagt, dass du Kontra geben kannst. Sagen wir es mal so. Wir drehen jetzt keinen Strick hier draus.
Nee, alles cool.
Jetzt muss ich ganz noch mal gucken, weil ich wollte nämlich noch mal gucken, weil ich habe nicht einen echt noch krassen Song. Ich vor allem verdammt. Welcher Song war das? Weil dann fand ich Freitag, genau, Freitag von Haiti. Der Song, der hat nämlich den fantastischen Beat. Der hat nämlich so ein Rave Keyboards drunter, so typische Rave-Keyboards aus den 90ern und da halt so ein Hip-Hop-Beat drüber. Und das fand ich fantastisch. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Aber wer Haiti mag, wer Haiti kennt, wird auf keinen Fall enttäuscht werden. Im Gegenteil, wird sogar noch positiv überrascht werden. Wer es nicht kennt und auf Hip-Hop steht, generell, hört mal rein. Also könnt auf jeden Fall mal mindestens so 2-3 Songs euch mal anhören von einem Album. Wenn euch das gefällt, dann hört auf jeden Fall die alten Sachen auch noch ein bisschen quer durch. Gibt's auch super Highlights. Finde ich nicht alles hundertprozentig super, aber gibt's auch wirkliche Highlights dadurch. Und die produziert ja halt auch krass, diese Frau. Die hat, ich glaube, seit 2018 das erste Album rausgebracht. Das ist schon das vierte in der Zeit und ist halt wahnsinnig gut. Und das sind halt auch 18 Songs, nicht irgendwie bloß so ein 8-Song-EP oder so, sondern 18 Songs. Und was ich halt Das fällt mir bei Nuha auf, das fällt mir bei auch Madness auf, das fällt mir auch bei Haiti auf, dass diese ganzen Songs teilweise nicht länger als 2 Minuten 30 gehen. Oder teilweise sogar unter 2 Minuten. Und deshalb bin ich halt in meiner Theorie so ein bisschen, dass halt Hip-Hop das neue Punk ist. Ist wahrscheinlich keine wirkliche bahnbrechende Theorie, aber für mich persönlich hat sich das so in den letzten Jahren so ein bisschen rausgestellt, dass ich mehr Hip-Hop gehört habe. Dass der moderne Hip-Hop sich mehr an den Punk orientiert, der frühen 80er, in der späten 70er, was halt so ein bisschen Songs angeht. Und wir machen einfach mal. Wir denken nicht drüber nach, sondern machen einfach mal.
Ich glaube ja vor allem, also um da so ein bisschen auch wieder Kontra zu geben, dass sich der Hip-Hop vor allem an dem Hörverhalten der Leute aktuell orientiert und auf Spotify einfach, keine Ahnung, wenn du innerhalb von 10 Minuten 4 Songs hören kannst, wo du sonst irgendwie innerhalb von 10 Minuten nur 2 Songs hören kannst, kriegst du halt mehr Geld.
Ja gut, das war aber beim Punk auch nicht anders. Die haben ja so kurze Songs gemacht, damit sie viel aufs Album, auf die Platten pressen können.
Aber damit haben sie doch nicht das hat doch nicht mehr Geld gebracht, weil du mehr Songs hattest, oder?
Die konnten halt mehr Message rüberbringen. Es war halt immer noch ein bisschen was anderes, aber ja. Ich habe durch die Corona-Zeit ein bisschen mich mit Punk der späten 70er, frühen 80er ein bisschen beschäftigt und meine Meinung hat sich dazu ganz stark geändert. Ich war ein bisschen so sehr romantisiert alles und das war wirklich richtige Scheiße teilweise, vor allem in den USA. Das war richtiger Dreck, was halt, also musikalisch sehr gute Sachen, aber was drumherum passiert ist, ist halt, ja. Brauchen wir jetzt nicht ausholen hier, aber da ist wirklich ganz, da empfehle ich die Doku. Ich glaube, die gibt's im ZDF-Mediathek. So ein Punk-Doku im ZDF-Mediathek. Ich habe gerade den Titel vergessen, aber die ist wirklich sehr gut. Da kommt auch Henry Rollins und so zu sprechen. Der halt damals mit Black Flag in der ganzen Geschichte richtig krass drin war und ja. Anekdote von ihm zum Beispiel: Er musste auf einem Konzert ein Krankenhaus reifschlagen, weil sonst dieses Konzert nicht hätte weiter spielen können. So war das damals allgemein bei den Konzerten und so. Krass. Naja, haben wir jetzt auch mal das abgeklärt und ja. Und jetzt kommen wir zum absoluten Indie-Geheimtipp, der mich wirklich wirklich kalt erwischt hat und krass erwischt hat. Und zwar Kaleo Sansa mit dem Album Solar-Based Qing. Und ich habe extra auf den Text gehört, das ist wirklich Qing ausgesprochen, nicht King. Und das ist halt, wie gesagt, auch wieder Hip-Hop. Aber es ist düster. Es hat ganz viele afrikanische Einflüsse, weil sie, soweit ich mitbekommen habe, über sie gibt es halt wenig zu erfahren, aber sie kommt aus Simbabwe, beziehungsweise ist in Köln ansässig und hat halt, ja.
Ich mag die Formulierung, sie kommt aus Simbabwe, beziehungsweise Köln.
Köln.
Es ist Zimbabwe. Alles von hier südlich, ist halt Frage des Maßstabs.
Ja, Simbabwe, Köln, Hauptsache Italien, nicht?
Hauptsache südlich der Elbe.
Das war das Fußballzitat, war doch so.
Ja, das war schon
so. Meine Hauptsache Italien oder so. Na egal. Ich habe das Album wirklich durch Zufall entdeckt. Ich habe einfach mal ein bisschen bei Spotify, ja, dieser Künstler, diese wird empfohlen davon und weil ähnliche Künstler und blablabla, wisst ihr, wie es ist, man verliert sich irgendwann mal in so einem Strudel. Und da habe ich einfach das Cover gesehen, dachte ich mir, okay, hörst du mal rein. Und mein erster Gedanke war, ohne dass ich irgendwie was weiter geguckt habe, das ist ein neuer Rap-Superstar aus den USA, den ich noch nicht kenne. Wirklich, ich habe gedacht so, okay, der Song, den ich gehört habe, war Big Boy, das ist der dritte Song auf dem Album. Und ich dachte mir einfach, okay, das ist einfach so, wieder so, wenn es halt, wartet es noch zwei Wochen, dann startet die irgendwo durch und die hat irgendwie 20 Millionen Klicks auf Spotify. Arschlecken, die hat irgendwie 5000 Klicks auf Spotify, hat also wirklich eine Reichweite, die sehr überschaubar ist. Das Album gibt's nur digital bis jetzt zu erwerben, aber sie hat schon Instagram Umfrage gemacht, ob sie es auf Vinyl pressen soll und anscheinend wird sie es auch bald machen, was mich sehr freut. Und ja, wie schon gesagt, das Album ist düster. Die Texte setzen sich sehr krass mit, was man dabei auch ein bisschen sagen muss, ihre Aussprache ist wahrscheinlich diesen afrikanischen Einfluss geschuldet, immer ein bisschen sehr schwer zu verstehen teilweise. Hm. Also wenn du nicht wirklich hundertprozentig deine Mother Tongue Englisch ist, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Probleme damit, das zu verstehen. Also ich habe teilweise Probleme damit zu verstehen. Nichtsdestotrotz kommt die Message rüber und diese afrikanischen Einflüsse, wie gesagt, wenn sie aus gebürtig wahrscheinlich Simbabwe ist oder ihre Eltern auf jeden Fall, spielt sie nicht damit, sondern geht ganz offensiv damit um und hat auch wahrscheinlich afrikanische Instrumenteinflüsse. Ich kann nicht genau sagen, ob das Samples sind, ob das eingespielte Sachen sind. Wie gesagt, dafür ist sie noch zu unbekannt, also da kann man zu wenig recherchieren dafür. Man kann natürlich auch einfach anschreiben und fragen auf Social Medias. Wahrscheinlich ist sie da ganz, freut sich da jemand, wenn jemand dafür interessiert. Und ich habe es dann auch einem guten Freund von mir gezeigt, der auch sich sehr für Hip-Hop interessiert und der war auch sofort hin und weg. Und wenn er zum Beispiel da sich dafür begeistern kann, dann weiß ich genau, ich habe irgendwie einen wunden Punkt erwischt. Und ich hoffe mal, dass ich einmal in meinem Leben jemanden entdeckt habe, der berühmt wird, bevor er berühmt wird. Bevor er durch die Decke geht.
Ja. Ich finde die Beschreibung auf Spotify sehr, sehr schön. A brand new style of music. Sun-drunk sound and solar-based hip-hop. Das ja. Ist doch sehr, sehr schön. Im nächsten Satz sagen sie das Gleiche nochmal, dann finde ich es wieder ein bisschen albern. Aber
ich weiß nicht, was Solar Based bedeuten soll. Bin ich ganz ehrlich. Also
naja, sonnenbasiert.
Ja.
Also ne.
Also sie spricht auch ganz oft auf dem Album von Mother of the Sun. Kommt fast in jedem zweiten Lied paar Mal vor. Es gibt sogar einen Song, der Mother of the Sun heißt. Aber das ist halt wirklich schon. Das zieht sich halt sehr durch dieses Thema absolutes. Entschuldige.
Den drittbeliebtesten Song von ihr haben 1667 Leute bisher auf Spotify gehört.
Ja, das ist halt schon beachtlich. Und den beliebtesten Song, aber das ist irgendwie, ich glaube, Pay Me in Cash. Oder nee, das ist hier Flower Black. Power haben irgendwie. Nee, genau, Flower Power ist 14.000 Listens fast. Also,
ja.
Es ist halt nix. Es ist halt wirklich nix. Und das ist halt so schade für sie, weil sie wirklich super talentiert ist, finde ich.
Aber sie klingt halt auch genau wie dieser Star, der einmal, was weiß ich, ein Kendrick Lamar-Sample braucht oder so und ganz plötzlich ist die überall und alle kannten sie schon immer.
Genau, genau. Und wie gesagt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe da Big Boy zum ersten Mal gehört, den Song, und ich dachte mir so wirklich sofort, ey, die kommt aus diesem ganzen Lager irgendwie. So, vielleicht hat sie mal irgendwie ein Feature bei irgendjemandem gehabt und macht jetzt solo irgendwas, keine Ahnung. Und ich war dann wirklich so richtig baff, als ich dann auf ihre Bandcamp-Seite gegangen bin und so, dass sie halt Cologne-based und so, dachte, was? Nee, arsch mich jetzt nicht und...
Das hört man halt auch exakt gar nicht raus. Also ich finde ja allgemein, dieses Deutsch hört man raus, also ne, es klingt nicht wie Deutsch produziert, aber hier ist das tatsächlich extrem.
Also das ist wirklich ein sehr intentionaler Sound und klar, Party-Album ist es keins. Also da gibt's vielleicht Pay Me in Cash, ist vielleicht so ein Song, wo man ein bisschen mitbangen kann, aber ansonsten ist das wirklich sehr kritisch alles und sehr, wie ich halt schon gesagt habe, düster. Es gibt teilweise Songs, die ohne Beats auskommen, sondern bloß mit Flächen. Wie zum Beispiel Holy Alliance. Der Song Flower Power, ich würde fast behaupten, da ist davon ein großer Teil in ihrer Native Tongue irgendwie, in der afrikanischen Native Tongue. Und das macht es halt auch super interessant, finde ich. Und
ja,
auf jeden Fall. Also ich bin selten mal so richtig krass. Ich mag sehr viele Alben sehr schnell, aber dass ich richtig krass geflasht bin und sofort alles wissen will und sofort mich dahinter klemme, passiert relativ selten. Und das war bei diesem Album sofort der Fall. Also ich habe da wirklich dann mich noch eine halbe Stunde so ein bisschen durchs Internet geklickt und einfach rausgefunden, dass man über sie nichts rausfinden kann.
Und dann hat sich das ja gelohnt.
Ja. Was ich super schade finde. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass du, Dennis, mir erst gesagt hast im Vorgespräch, dass du jetzt nicht hundertprozentig überzeugt bist von dem Album.
Nee, weil es einfach nicht so komplett mein Stil ist. Also ich finde es gut, ich erkenne es auch an. Ich hätte halt auch nie gedacht, dass das aus Deutschland kommt. Darum, es hat mich nicht komplett abgeholt. Aber interessant finde ich es halt trotzdem. Also ich werde das auf jeden Fall auch im Auge behalten, was da noch so passiert, wo die Reise hingeht. Weil was ich ist, kann ja noch werden. Man erkennt auf jeden Fall, dass dann eine Menge Talent ist. Und
ich glaube nicht, dass sie, sie über Deutschland berühmt werden könnte, aber wenn halt jemand aus den USA halt sich denkt, okay, wir featuren die mal, dann könnte es halt passieren, wie du halt erst schon angesprochen hast. So, jetzt machen wir Torge.
Ja, ich habe tatsächlich nicht so viel dazu zu sagen. Also war ganz spannend, als ich einmal reingeklickt habe. Aber wie gesagt, ich finde das schon hochinteressant und ihr habt das beide schon, glaube ich, so gut beschrieben, dass ich da jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen kann.
Ja, stimmt, weil es ist halt interessant, passt einfach wirklich am besten zu diesem Album. Es ist super spannend und es ist halt eine junge Künstlerin, die halt gerade am Anfang steht und ich habe wirklich Bock drauf, was da noch kommt von ihr. Und klar hat sie jetzt erst vor kurzem das Album rausgebracht und klar, es ist halt wie bei ihr wahrscheinlich auch sein wird und bei jedem Künstlerinnen, Künstler und Band, ohne Tour bringt's nicht viel. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, da kannst du das geilste Album der Welt raushauen. Wenn du nicht gerade schon einen Namen hast, der halt Millionen Klicks generiert, dann bist du halt ein bisschen am Arsch. Deshalb hoffe ich, dass sie halt noch ein bisschen durchhält und ein bisschen weitermacht und dann, wenn's halt wieder soweit ist, und sie in meiner unmittelbaren Nähe nicht, aber ich würde schon ein paar Kilometer dafür fahren, würde ich es mir gerne mal live angucken. Habe ich echt Bock drauf. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja sowieso so ein Thema. Das könnte man vielleicht, naja gut, wir haben schon drüber geredet, dieses ganze Konzertausfall. Aber wir sind schon durch. Krass.
Crazy.
Das ging schnell heute, also mit den Alben. Weil wahrscheinlich, weil ich mir keine Notizen mal gemacht habe, ausnahmsweise.
Das hilft.
Das hilft wirklich sehr, dass ich nicht einfach mich in irgendwelchen Fakten verliere. Und
das geht ja bei Musik ja auch so schön einfach.
Das geht so. Vor allem bei Musik kannst du so krass abschweifen. Mhm. Das ist doch so schön, das ist das Schöne an Musik. Das ist bei Filmen, ist bei Videospielen, bei allem so, was halt popkulturell zusammenhängt, wahrscheinlich bei jedem Thema. Wir haben erst, bevor Torge dazu kam, haben wir, ich glaube, eine halbe Stunde über Fußball und Sport geredet. Und
richtig.
Ja. Es gab ja auch das dementsprechend genug zu reden, was letzten Tag passiert ist.
Das stimmt, das glaube ich.
Ja, wir bist nur mit Fußball aufgestellt, Torge. Bist du da ein bisschen?
Ich komme tatsächlich aus einer richtig krassen Fußballerfamilie. Also mein Vater hat halt immer gespielt und auch trainiert später. Mein Bruder spielt. Mein Bruder und meine Mutti sind Bremen-Fans. Mein Vater ist Dortmund-Fan. Ja, aber irgendwie.
Das war ein lustiger Samstag jetzt, oder?
Für die garantiert. Wie gesagt, aber ich decke halt, wie gesagt, selber nicht so drin. Also ich freue mich dann auch, wenn es dann irgendwie dann, keine Ahnung, Bundesliga-Zeit ist und dann, wenn ich mal in der Heimat bin, dann irgendwie ist, dann gibt es so traditionell dann irgendwie halt Kuchen zur Bundesliga und so. Das ist ganz schön. Oh, süß. Aber jetzt selber so, klar, ich war früher auch mal im Stadion und dann natürlich auch hier in Hamburg mal bei St. Pauli gewesen und so. Aber mittlerweile einfach nicht so, ich bin da nicht so emotional rangewachsen, so, weil ich dann doch immer viel mehr Punkte hatte, über die ich mich aufregen konnte beim Fußball, als die mich dann irgendwie begeistert haben, ne? Also da gab's für mich einfach zu viel Schauspielerei, zu viel Angestelle und da mit den Regeln und dies und das, ach, weiß ich nicht. Kann ich immer nicht so damit anfangen.
Dann hat sich der Fußball ja genau in die richtige Richtung entwickelt, du auch wirklich nicht in Versuchung kommst, nochmal wieder neu anzufangen.
Richtig, diese ganze Verkommerzialisierung und so,
das hat sich ja Anfang der Woche ins absolute exponentiell Unerreichbare gebündelt
in der
Super League. Aber wir sind jetzt kein Fußball-Podcast, ich glaube, da haben wir genug Podcasts schon drüber und Formate drüber geredet. Das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Wir sind schon am Ende der Sendung. Das finde ich krass. Und außer ihr habt noch irgendwas Wichtiges zu sagen?
Ich würde mich einfach nochmal bedanken, dass ich hier dabei sein durfte. Das war super nett, jetzt auch nochmal den Stimmen live beizuwohnen, die ich ja sonst nur so höre, wenn ich bei euch mal
reinhöre. Muss man dazu sagen, Torg ist ja wirklich ein Hörer der ersten Stunde.
Ja, du.
Und der mir am ersten Feedback gegeben hat.
Ehrlich?
Ach, krass. Ja, du warst der Erste, der mir irgendwie Feedback zu der Sendung gegeben hat und vor allem ausführliches, was mich total gefreut hat, nicht irgendwie bloß so, ja, es war gut oder ja, sondern hast gesagt, okay, das könnt ihr besser machen. Und das fand ich total geil.
Ah, voll
das habe ich dann auch wirklich beherzt und so.
Ja, und das mag ich halt.
Das freut mich. Ihr beiden seid ja sowieso erfahren, was das angeht, so mehr, Dennis macht's ja auch schon jahrelang mit seinen Podcasts und du machst ja auch schon mit Neusiv und so. Und ich merk immer mehr, wie ich so ein bisschen lockerer werde. Das merke ich wirklich so, von Folge zu Folge werde ich lockerer. Am Anfang, die ersten zwei Folgen, ey, wir haben ja eine Folge 0 rausgebracht, so wie kann man schon mal, das, ich glaube, das ist schon ein bisschen durchgedrungen, wo ich einfach danach gehört habe, gesagt habe, nee, das bringen wir nicht raus. Das war alles scheiße, da habe ich mich total dumm angestellt, da habe ich so viel Scheiße geredet und
die wird gegen einfach Spenden rausgebracht. Wenn ja. Wir Spenden in Höhe von erhalten, dann.
Ja, ja,
stimmt, nee. Das ist doch jetzt so ein neuer Trend, oder? Dieses, dass man so einmalige Dinge verkauft. So, du bist der einmalige Besitzer von diesem Foto und dann bezahlen Leute da wahnsinnig viel Geld für. Das nutzen jetzt ganz viele Sportler, Sportvereine und auch Musiker, um extra Geld zu verdienen. So, ich weiß, dass die WWE das macht. Da kannst du dann irgendwie einen Schuh vom Undertaker kaufen mit Zertifikat, dass das der einzige seiner Art ist und das ist dann NFT oder irgendwie sowas heißt das. Und das ist unglaublich wertvoll und unglaublicher Quatsch. Und ich finde, deswegen sollten wir damit anfangen. Und ich denke, nach dem dritten Podcast ist es auch so weit, dass wir anfangen, unsere Tradition zu verkaufen.
Das können wir gern machen. Wir waren ja auch, wir müssen nicht nur die Sache mit, es fällt mir jetzt gerade so ein, wir waren ja nicht nur die Sache mit in der letzten Folge, die wir mit diesem Club sozusagen mehr oder weniger vorangetrieben haben, sondern waren ein bisschen orakelmäßig. Und zwar, wir haben unsere Folge aufgenommen und ich glaube, 2 Stunden später kündigen oder ein paar Stunden später kündigen halt mit Verachtung Podcast ihre neue Folge an. Und das haben wir in der Sendung erwähnt gehabt und ja, und deshalb sage ich nochmal bitte, Little Something, bitte bringt wieder eure Podcasts zurück. Vielen Dank.
Oh ja, Musikpodcasts haben natürlich auch einen schweren Stand in Deutschland, finde ich immer, weil das hier immer so schwierig ist mit Musik auch einfach irgendwie stattfinden zu lassen im Podcast. Das war auch einer der Gründe, weshalb dann auch unser Neusiv-Podcast irgendwann dann auch sich verabschiedet hat. Aber ja, deswegen, ich fand das halt cool, dass du dieses Projekt machst einfach. Deswegen.
Ja. Und ich hab's so ein bisschen meine Herangehensweise an die ganze Geschichte. Einfach mal erstmal machen. Alles, was ich mache, ist nicht groß rumplanen, sondern einfach versuchen, erstmal zu machen. Und dann, wenn es scheitert, mein Gott, ich hab's probiert. Aber
es ist auch der Tipp, den man jedem geben kann. Also ich weiß, dass ich ein ähnliches Gespräch mit den Damen und Herren vom Deutschen Filmpodcast hatte, weil halt auch so, ja, wir wissen noch nicht, vielleicht mache ich da mal was, und haben wir auch gesagt, mach doch einfach, leg einfach los, ja, guck, was passiert, und jetzt sind die auch richtig groß und völlig verdient, weil die fantastisch sind. Und das beim Podcast kann man auch nicht viel verkehrt machen. Also es ist auch nicht so, dass man ein Stadion bauen muss, um es mal auszuprobieren, sondern man sitzt hier und nimmt mit irgendwelchen Mikros auf und guckt, was passiert, und dann sieht man weiter.
Fun Fact, Sascha, der unser Logo designt hat, was ich immer noch fantastisch finde. Ich habe ihm über seine Wunschliste auf Amazon, oder haben wir, nicht bloß, also ich habe es so auslösen lassen, ihm ein kleines Geschenk zukommen lassen. Und er ist gerade auf dem Weg zur Poststation und holt es gerade. Ach, und cool. Das war jetzt vor einer Stunde, und vielleicht kommt gleich die Nachricht, geil, aber wahrscheinlich haben wir es da schon aufgehört. Aber wollte ich bloß nochmal sagen, ich mag solche Real-Life-Sachen sehr, sehr gern. Weil Real-Life ist toll. Verbringt weniger Zeit im Internet, sondern geht mehr raus.
Sagt er in einem Podcast. Aber ja, die kann man mit rausnehmen, ist gut, passt.
Ja. Diesem Schlusswort würde ich mich nochmal bei Torge recht herzlich bedanken, dass er hier war. Ich glaube, es war nicht das letzte Mal, bin ich mir relativ sicher. Vor allem spätestens, wenn wir dann zum At the Drive-In Omar Rodriguez-Lopez-Podcast kommen, der sich wahrscheinlich bis mit Red Hot Chili Peppers kreuzen wird. Weil Red Hot Chili Peppers, weiß ich, dass Torge seine Herzensband ist.
Right.
Ja.
Right.
Ja, das machen wir dann beim Red Hot Chili Peppers Podcast. Da. Ich habe nämlich auch ein paar Kritikpunkte an die Band. Und ja. Und in dem Sinne, danke Dennis, dass du auch wieder mal dabei warst.
gerne.
Und guckt bei Rollen mit den Besten vorbei, lasst ein Abo da, hört mal rein, falls euch das Thema interessiert, und falls nicht, hört trotzdem mal rein, weil vielleicht interessiert es euch dann. Manchmal gibt es das auch so, dass man halt erst durch Erfahrung oder durch Hören es geil findet.
Ich finde, also, ganz kurz dazwischen sprechen, ich finde, so ein Podcast über Pen and Paper, das klingt nicht gut, aber wenn ihr, also ich habe euch noch nicht gehört, werde das jetzt ändern, aber ich habe halt sehr viel die Sofa-Samurais, die ja ein wahnsinnig gutes Pen and Paper gemacht haben, gehört. Die Rocket Beans machen das wirklich sehr, sehr gut, und das kann mit den richtigen Leuten wirklich fantastisch gut sein. Und ich kenne immerhin ein Leut hier, und dem höre ich gerne zu, und von daher höre ich da gerne rein.
Ja, ich kann auch noch mal ganz kurz klarstellen, dass wir ein Podcast sind, die quasi, also wir spielen nicht und nehmen das auf, sondern wir erklären halt wirklich so ein bisschen Regeln und Highlights und was für Spiele gibt es, was für Spielertypen gibt's, welche Tipps hat man so zum Starten.
Wer sich halt für Pen and Paper interessiert, aber auch vielleicht ein bisschen Angst vor den ganzen Regelwerken und so hat.
Genau, der ist bei uns gut aufgehoben.
Vielleicht ein bisschen überfordert ist, der hört dann super dazu und lernt, und vielleicht kriegt er richtig Bock und kann sich ja bei Flo ist ein Kollege.
Richtig.
Bei Flo und Torge melden und sagen, ey, dank euch habe ich jetzt mich in Pen and Paper reingewuselt, und da freuen sie sich sicherlich, weil ich würde mich da sehr freuen.
Das und ist schön.
Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr Feedback nochmal da lasst zu uns, ob ihr die Platten gehört habt, die wir empfehlen, ob ihr es nicht hört, ob ihr es scheiße oder gut findet. Und damit sage ich danke Torge.
Danke Norbert. Nochmal.
Danke Dennis.
Danke Norbert.
Und danke ich. Und bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt das schöne Outro. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.